Jetzt unten, Dr. Mike Merten. Was mache ich, wenn ich gerade keine Vorträge halte? Ich halte Vorträge. Also ich bin in einem Informatikstudiengang in Münster, in einem Verwaltungsinformatikstudiengang in Münster, Dozent für Informatikthemen. Ja? Aber jetzt bin ich hier wegen einem kleinen Hobby und es freut mich, dass ich hier Gast sein darf, um etwas darüber zu erzählen. Worum soll es gehen? Insbesondere um RISC-V. Aber das Thema habe ich eher so erarbeitet, so als Abfallprodukt dessen, dass ich eigentlich mal einen Prozessor bauen wollte. Und deswegen geht es insbesondere auch um CPU-Design für Anfänger. Und wenn wir dann schon in diesem Bereich sind, was gibt es denn für wunderbare sonstige Lösungen im RISC-V-Ökosystem und was soll der ganze Scherz denn eigentlich? Also ich möchte zuerst reden über Prozessoren, über Befehlssätze und über Probleme, die in diesem Bereich sind. Das sind jetzt keine Probleme, die einem jetzt in den Schlaf rauben müssen, also seid komplett unbesorgt. Das wird nicht weiter so schlimm, aber im Endeffekt für diejenigen, die in diesem Thema komplett unvertraut sind, es gibt Prozessoren, okay, schön, die auch normalerweise als Central Processing Unit abgekürzten Biester, die führen Befehle aus. Und was ist ein Befehl? In der Regel, wenn wir vom Computer reden, erstmal eine Abfolge von Bytes. Und diese Abfolge von Bytes, die sagt dann dem Prozessor, was er jetzt tun soll. Soll der Prozessor jetzt gerade einen Sprung durchführen, also in eine andere Stelle des Programmes springen? Soll er jetzt eine Addition machen, Subtraktion, irgendeine Bit-Operation, so AND-OR, XOR, irgendetwas in der Richtung? Das heißt im Endeffekt, alles, was die Prozessoren in all diesen schönen Geräten so tun, sind, sich Befehle aus dem Speicher zu holen, diese Befehle in irgendeiner Form zu einer Handlungsanweisung zu machen und diese Handlungsanweisung danach auszuführen. Wenn ich jetzt mehrere Befehle definiert habe, ne, eine Addition, mal auf den Speicher zugreifen, lesend, mal auf den Speicher zugreifen, schreiben, etc., dann habe ich einen Befehlssatz. Ein Befehlssatz ist einfach nur eine Menge von definierten Abfolgen, die dem Prozessor sagen, was er zu tun hat. Und das Schöne daran ist, da gibt es ganz viel Vielfalt. Das ist einfach historisch gewachsen. Und im Endeffekt ist es fast egal, mit welchem konkreten Bytewert, mit welchem konkreten Datenwert man einem Prozessor jetzt sagt, was er zu tun hat. Das ist eine Konvention. Der Prozessordesigner denkt sich das mal aus und seitdem steht zum Beispiel irgendein bestimmter hexadezimale Wert für irgendeine bestimmte Aktion. Ich habe das gesagt hier, plus eins Bonus Willkür. Da gibt es keine große Kunst. Es gibt da die Möglichkeiten, es etwas sauberer zu machen und solche Sachen und die Möglichkeit, das ein bisschen chaotischer zu machen. Aber im Endeffekt darf man sich da aussuchen. Man muss sich, nachdem man sich das ausgedacht hat und das festgelegt hat, dann ist es eben halt fest. Also nehmen wir zum Beispiel mal einen klassischen Prozessor. Also zum Beispiel den MOS 6502, den kennt vielleicht der eine oder andere von euch noch. Das ist ein guter alter 8-Bit-Prozessor, der wurde in den 70er Jahren als Low-Cost-Prozessor entwickelt und der steckt in allerlei interessanten Geräten, zum Beispiel von Commodore, von Apple, ja, also so ein Apple 1, Apple 2, die benutzen diesen Prozessor. Atari zum Beispiel, in dem Atari 2600, Atari 5000, zwar in den Spielkonsolen, aber auch in der Atari 800er Reihe steckt ein entsprechender Prozessor und auch Acorn, an die sich der, das ist ein britischer Hersteller, der ist hier vielleicht nicht ganz so grässlich bekannt, die haben zum Beispiel für die BBC einen Computer entwickelt für einen Lernfernsehprogramm, dem BBC Micro. Und der benutzt auch den MOS 6502. Und Acorn ist insofern wichtig, weil das A in ARM, was ja ein Befehlssatz ist, der ARM-Befehlssatz, das stand ursprünglich mal für Acorn. Das war die Acorn Risk Machine. Auf die kommen wir später noch zu sprechen, ein bisschen. Und was kann so ein 6502-Prozessor denn ausführen? Nun, er kann zum Beispiel eine Addition machen. Das sollte eigentlich jeder Prozessor irgendwie drauf haben. Und wenn ich das in Assembler programmiere, dann schreibe ich irgendetwas hin, wie zum Beispiel ADC 42. Ja, hier hexadezimal den Wert 42. Welcher Wert soll es noch sonst sein? Und das ist der Befehl, um eine Addition durchzuführen unter Berücksichtigung des Carries. also des Überlaufs. Also wenn ich natürlich nur 8-Bit-Arithmetik habe und ich will zum Beispiel 16-Bit-Werte addieren, dann muss ich zweimal 8-Bit-Addition machen und zwischen diesen Additionen den Übertrag mit rübernehmen. Dafür steht dieses Add with Carry, ADC. Es gibt übrigens kein Add ohne Carry, deswegen hätte man es genauso gut auch Add nennen können in diesem Befehlssatz. Und wie wird das kodiert? Man hat dort einen Opcode und man hat einen Datenwert. Zum Beispiel das ADC wird zu hexadezimal 69. Das ist einfach, wenn der Prozessor sieht, mein Opcode ist 69, dann weiß er, aha, ich soll addieren. Und dann guckt er sich das nächste Byte an, was soll er denn addieren? Ja, hier steht der Datenwert 42. Das heißt, diese Befehle, die ich an so einen Prozessor sende, die bestehen häufig aus, was soll passieren, mit was soll es passieren? Also irgendwie einen Operanden, den kann ich entweder direkt da reinkodieren oder es kann, wenn ich einen Prozessor mit Registern habe, also das hier, der MOS-652 ist eine sogenannte Akkumulatorarchitektur, dort habe ich nur sehr wenige Basis, nur sehr wenige Register zur Verfügung. Das heißt, ich addiere das hier auf den Akkumulator drauf, deswegen muss ich da jetzt kein Quelle und Ziel angeben, das ist implizit vorhanden. Hier gebe ich nur noch den Wert dazu, der auf den Wert, der jetzt im Akkumulator steht, drauf addiere. So, aber ich hätte mir jetzt auch was anderes ausdenken können als hier die 69. Ja, die 42 ist fix, die gebe ich ja vor mit meinem Assembler-Befehl. Ich möchte die 42 aufaddieren, aber dieser Opcode, naja, gut, der ist eigentlich wahlfrei. Den haben sich die Designer des 6502, den haben sie mal so festgelegt. Es gibt auch da, wenn man sich die Befehle beim 6502-Prozessor anguckt, gibt es da eine gewisse Systematik, welche Bits für was stehen. Gut, aber auch diese Systematik ist im Wesentlichen Willkür, nur in diesem Fall eine geordnete Willkür. So, das war also im Wesentlichen Prozessoren, Arbeiten, Befehle. Eine Sammlung von Befehlen ist ein Befehlssatz. Und bei den Befehlssätzen, die kann man noch weiter irgendwie unterteilen. Der eine oder andere von euch wird gehört haben schon mal, es gibt irgendwie CISC und es gibt RISC. CISC für Complex Instruction Set Computing, das RISC für Reduced Instruction Set Computing. Das sind einfach verschiedene Strömungen. Ich kann nämlich Folgendes machen. Ich kann entweder sagen, ich möchte, dass meine CPU mit einem Befehl möglichst viel macht. Ne? Ich möchte, dass er addiert und dann den Wert sofort wieder zurückschreibt in den Speicher und dann noch irgendeinen Pointer inkrementiert. Dann hätte ich eine komplexe Operation, die mehrere Sachen mit einem Befehl erledigt. Und insbesondere könnte ich sagen, ja, wenn ich Assembler programmiere, dann ist das ja sehr weit von einer Hochsprache entfernt. Also wenn ich zum Beispiel C habe als Programmiersprache und ich kompiliere das runter auf Assembler-Ebene und dann eben halt auf Maschinensprache runter, dann ist da eine sogenannte Semantic Gap. Mein Prozessor hat sehr einfache Befehle und meine Hochsprache hat sehr komplexe Strukturen, die es mir ermöglichen, sehr komfortabel zu programmieren, während Assembler-Programmieren in der Regel ein eher unerfreuliches Vergnügen ist, wenn man denn wirklich mal ein komplexes Software-System zusammenbasteln will. Also das heißt, manche haben auch sehr viel Spaß damit. Diesen Spaß, den möchte ich da jetzt auch nicht Abrede stellen. Aber so richtig hyperproduktiv ist das in vielen Fällen nicht. Es sei denn, ich bin da wirklich jemand, der jetzt Assembler-Programmierung jetzt seit vielen Jahren macht und jeden dreckigen Trick da in dieser Ecke kennt. Beim Complex Instruction Set Computing ist da die Idee, wenn ich meinem Prozessor immer mächtigere Befehle beibringe, dann brauche ich irgendwann die Hochsprache nicht mehr. Am besten wäre es, wenn mein Prozessor eigentlich direkt C versteht. Dann muss ich da sehr komplexe Befehle drin verstehen können im Prozessor. Und das ist so die Lehre, wenn Sie von den, also wenn man von den 50ern bis in die 70er Jahre geht, so Mainframe-Geschichten, die haben mit jeder Rechnergeneration noch mehr Komfort-Features in die Maschinensprache selbst eingebaut, damit man besonders hübsch programmieren kann. Damit man zum Beispiel ganz nah an COBOL dran ist. Ne? Wenn man eben halt, wenn C einem zu modern ist, dann kann man immer noch COBOL verwenden oder irgendetwas in der Richtung. Und CIS-Prozessoren verstehen in der Regel viele Befehle, die viel machen. Sind also sehr komplexe Biester. Irgendwann in den 80er Jahren ist dann aufgefallen, unsere Maschinen werden irre komplex. Und weil die Maschinen so irre viel machen müssen und so irre komplexe Schaltungen haben, können wir die nicht besonders hoch takten. Wir möchten aber viel takten zum Beispiel haben. Und dann wurde mal untersucht, von diesen komplexen Befehlen, wie viele verwende ich denn da eigentlich von? Stellt sich heraus, dass wenn ich zum Beispiel eine Hochsprache runterkompiliere in so einen Sysk-Befehlssatz, irgendetwas wie 90% der Befehle so ganz einfache Basisbefehle sind und die restlichen 10% so mittelkomplex bis hochkomplex nur sind. Das heißt, ich baue da ganz viel Komplexität in die Prozessoren ein, die im Endeffekt dann nur selten benutzt werden. Das sind dann so spezielle Befehle, dass im Wesentlichen der Mond in eine besondere Konstellation auf meinem Computer scheinen muss, damit das mal nützlich wird. Also je spezieller meine Operation ist, desto weniger häufig kann ich sie einsetzen. Das ist blöd, weil ich habe die Komplexität trotzdem im Chip drin. Und dann entstand in den 80er Jahren die Idee, lass uns doch mal Computer bauen, wo nur die wichtigsten Befehle drin stehen, weil heutzutage haben wir Compiler und die machen für uns den Assembler-Code. Ich muss also nicht durch komplexe und nützliche Befehle dem Menschen jetzt entgegenkommen, sondern ich versuche nur darauf zu achten, dass ein Compiler gut mit meinem Befehlssatz klarkommt und dafür halte ich diesen Befehlssatz klein. Und das ist also Risk. Und im Endeffekt, Sysk-Prozessoren sind in der Tendenz komplex, lassen sich nicht so hoch takten. Risk-Prozessoren sind in der Tendenz ja weniger komplex und lassen sich sehr hoch takten. Also wenn Sie zum Beispiel, jetzt Sie, wenn ihr, ja, Dozentenkrankheit, wenn man in den 90er Jahren sich einen PC gekauft hat, dann konnte man zum Beispiel irgendwie bei Wobis, wenn Leute das noch kennen, irgendwie ein Pentium kaufen mit irgendwas mit 133 MHz oder bis hoch zu 200 MHz und daneben hat Wobis noch so Alpha-PCs verkauft. Alpha ist eine, war eine RISC-Architektur, das heißt, und die takteten auf einmal mit 500 MHz. Also Wobis hat ein Angebot, ein 500 MHz Alpha oder ein 166 MHz Pentium oder irgendwas in der Richtung. Und klar war, dass in allen Benchmarks der Alpha den Pentium sowas von geplättet hat, einfach weil er zwar einfacher ist, aber dafür, dass durch den Takt mehr als wettmacht. Und das Problem war einfach nur, dass das gute alte schimmelige Windows 98 oder 95 natürlich nicht auf dem Alpha-Prozessor läuft. Das heißt, hier hing es nicht an der Performance, hier hing es einfach nur an der Kompatibilität mit all dem lustigen Zeug, welches man auf x86-Maschinen bauen will. Da sind wir, gab es halt das Stichwort x86 schon. x86. Das ist eine ganz, ganz typische, Moment, ja, okay. So, gehen wir mal eine Folie weiter. Nein, so hier. Jetzt habe ich mich mit der folienfreien Folge vertan. So, x86 ist eine typische CISC-Architektur. Mit x86 meine ich all die Prozessoren, die im Endeffekt noch kompatibel sind zum 8086. 8086 ist ein Prozessor Ende 70er Jahre, mehr oder weniger kompatibel zum Intel 8080 und der ist auch noch halbwegs kompatibel zum Intel 8008. Ja, also da sind wir wirklich in der 70er Jahre Urzeit und wenn man heutzutage irgendwie einen Core i7 hat oder einen AMD Ryzen oder was auch immer man heutzutage kauft, dann ist dieses Zeug immer noch hundertprozentig kompatibel mit dem Zeug aus den 70ern. Sie können da alten, sieh schon wieder, man kann da eben halt alten 16-Bit-Code ausführen drauf. Und die sind so dermaßen komplex, diese Maschinen, dass es eigentlich nur drei Hersteller gibt, die heutzutage diese Dinger bauen können. Ja, der eine ist natürlich Intel, dann haben sie noch AMD. Weiß jemand den dritten?
Sun.
Sun macht keine x86-Prozessoren. Nein.
VIA?
Ja, VIA. Genau. Die haben eine kleine Firma namens Centaur Technologies, von einem ehemaligen IBM-Menschen geführt, von Glenn Henry. Und die können auch x86. Die haben jetzt einen Marktanteil von unter 1% oder irgendwas in der Richtung. Die sind eher im Embedded-Bereich derzeit unterwegs. So. Was macht denn CISC eben halt so aus, wenn ich das mit vergleiche mit anderen Befehlsarten, mit anderen Arten von Befehlssätzen? Zum Beispiel, ich habe einfache Befehle und ich habe mächtige Befehle. Ein einfacher Befehl ist eine einfache Addition. Ein mächtiger Befehl ist irgendetwas wie lade von der Speicheradresse etwas in ein bestimmtes Register, addiere den Wert auf, speichere diesen Wert wieder zurück an eine Speicheradresse, die übrigens nicht die gleiche sein muss wie die erste Speicheradresse und inkrementiere dann noch irgendetwas anderes und setzt noch ein paar Prozessor-Flags obendrauf. So, das wären also so gefühlt 5 Sachen, die mit einem Befehl so gehen. Und entsprechend werden bei typischen CIS-Prozessoren diese Befehle auch mit unterschiedlicher Länge kodiert. Es gibt Befehle, die passen bei x86, die sind 1 Byte lang. Zum Beispiel NOP, also die Null-Instruktion, die nichts macht. Die ist besonders einfach, die lässt sich auch mit 1 Byte kodieren. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwelche modernen Vektorrechnungen mache, mit zum Beispiel dem SSE-Befehlssatz oder AVX oder irgendwas in der Richtung, dann ist man schnell bei 15 Bytes für einen einzigen Befehl, weil da müssen dann Speicheradressen angegeben werden und ich muss bestimmte Escape-Codes noch davor packen, weil dieser Befehlssatz überlaufen ist und ich muss signalisieren, ich meine jetzt nicht diesen alten Befehl, ich meine diesen neuen Befehl, den meine ich jetzt. Ist also sehr komplex. Also wenn Sie versuchen, einen Disassembler zu schreiben, ich bin immer noch beim Sie, ne? Das ist okay. Ja, dass Sie bitte in Zukunft einfach automatisch substituieren durch das Du. Ja? Dann wird man feststellen, es ist halt irre komplex. Es gibt auch viele Möglichkeiten, einen und denselben Befehl zu kodieren. Wenn man sich zum Beispiel so ein Optimierungsmanual von AMD oder Intel anguckt und da ist zum Beispiel drin, ja, der Prozessor ist besonders schnell, wenn die Befehle auf bestimmten Speicheradressen, also die müssen ein bestimmtes Alignment im Speicher haben, dann bieten die einem irgendwas mit 15 verschiedene Arten an, nämlich von 1 bis 15 Byte, um einen NOP zu kodieren, damit die danach folgenden Befehle richtig schön auf regulären Speicheradressen eben mal zu liegen kommen. Das ist irgendein AMD-Mensch hat mal gesagt, x86 ist nicht komplex, es ergibt nur halt überhaupt keinen Sinn. So, die CPU in einem beim CIS-Befehlssatz, da geht eben halt vieles in wilder Mischung. Ne? Ein Wert aus dem Speicher mit einem Wert aus dem Register, das Ganze wieder in ein Register zurückspeichern und vielleicht zusätzlich noch im Speicher. Alles ganz durcheinander. Einfach, wie gesagt, die Idee war, einem Assembler-Programmierer viel Möglichkeiten an die Hand zu geben, genau mit einem Befehl das zu erschlagen, was er sich gerade Krankes ausdenken kann. So. Also die Zielarchitektur von CISC-Befehlssätzen sind Menschen eigentlich. Ja. Hier sind Fragen, okay.
Ja. Sind denn die komplexen Befehle schneller als vergleichsweise die Sammlung der Einzelbefehle bei einer RISC?
Das ist eine schöne Frage und die Antwort ist, es kommt drauf an. Also es gibt Befehle, die sind so komplex, dass auch ein moderner x86-Prozessor mit irgendwas wie 3 Milliarden Transistoren das nicht in einem Takt erledigt. Ja, zum Beispiel lange Zeit gab es in x86-Prozessoren zwar den Dividierbefehl, aber es gab keine Divisionseinheit. Das wurde dann über sogenannte Microcode abgearbeitet, dass dann der Prozessor gesehen hat, ich möchte eine Division machen und dann hat er das automatisch ausgefaltet auf eine ganze Sequenz von Befehlen. Und wenn man dann eine ganze Sequenz von Befehlen hat, die dann in Wirklichkeit ausgeführt wird, dann ist man genauso schnell, als hätte man eh als Assembler-Programmierer eine Sequenz von Befehlen reingeschrieben. Man spart vielleicht ein bisschen Speicherbandbreite. Ist in die Richtung. Aber es gibt eben Befehle, die können moderne Prozessoren der x86-Natur so direkt ausführen. Dann gibt es solche Befehle, die spalten sie so in 2 Makro-Ops auf, also die übersetzen intern diese komplexen x86-Befehle heutzutage alle in RISC-Befehle. Das ist noch, also x86 führt man heutzutage nicht mehr direkt auf der Hardware aus, sondern man packt einen Decoder davor und der nimmt dann so einen x86-Befehl und übersetzt das intern in einfachere Befehle, die man schnell abarbeiten kann, weil ansonsten hätten wir nicht Prozessoren mit 4 GHz irgendwas in der Richtung. Ja. Da ist noch eine Frage.
Du hattest vorhin ein Beispiel einer komplexen Instruktion genannt. Hast du rein zufällig den Namen dafür?
Nein, die habe ich mir jetzt übrigens ausgedacht. Oh, weil schade. Mit x86 möchte ich auf gar keinen Fall jemals in Berührung kommen auf Assembler-Ebene.
Ja? Alles klar, danke.
So, nochmal den Vergleich zu RISC. Typische Befehlssätze sind da ARM, ne, da ist dann Acorn, die, nachdem die den 6552-Prozessor wirklich aufgefahren haben bis zum letzten, haben die sich gedacht, warum bauen wir nicht einen eigenen Prozessor? Und daraus ist dann ARM geworden, was jetzt in so ziemlich allen Smartphones drin steckt. Die haben es geschafft mit einem sehr kleinen Team, weil sie eben halt einen RISC-Prozessor und keinen CISC-Prozessor gebaut haben, in relativ kurzer Zeit einen Prozessor herzustellen, der irgendwas deutlich kleiner als zum Beispiel ein 286er ist, den aber dramatisch von Taktfrequenz und Stromverbrauch schlägt. Also wenn man mal googelt nach dem ARM 1, das war eine Entwicklungsstufe, die sie eingebaut haben, also der erste ARM-Prozessor, die waren selber davon überrascht, wie schnell und wie wenig Strom, also wie schnell er war und wie wenig Strom er verbraucht hat. Ansonsten gibt es auch noch MIPS. Das steckt in so einigen Routern. Die haben auch versucht, in den Smartphone-Markt einzusteigen. Hat bisher nicht so gut geklappt. Und dann gibt es RISC-V, über das wir später noch sprechen werden. Ja. Während CISC-Befehlssätze üblicherweise einen Befehl so lang machen, wie man ihn gerade braucht, um das auszudrücken, was man da ausdrücken will, haben die meisten RISC-Befehlssätze eine feste Befehlslänge. Also ARM und MIPS und RISC-V, typischerweise ist ein Befehl immer 4 Byte lang. Ja, dann, das heißt natürlich, wenn ich dann eine Operation habe, die nichts machen soll, dann habe ich relativ viele Bytes aufgewendet für nichts oder für eine einfache Addition, irgendwas in der Richtung. Andererseits bleibt in diesen 32 Bit, die ich dort habe, auch in der Regel auch immer noch genügend Platz, um noch einen Datenwert mit in den Befehl hineinzukodieren. Also es ist nicht alles verschwendet. Eine weitere Gemeinsamkeit, die diese Architekturen in der Regel haben, ist, dass es sogenannte Load-Store-Architekturen sind. Wenn ich einen Wert aus dem Speicher manipulieren will, dann muss ich ihn erst in ein Register laden und dann wird auf diesen Registern herumgerechnet. Und wenn ich dann fertig bin, dann schreibe ich ihn mit einer speziellen Schreibinstruktion wieder in den Speicher zurück. Also ich habe Ladeinstruktionen und ich habe Speicheroperationen. Und keine anderen Befehle fassen jemals den Speicher an. Und das ist ganz anders wie bei x86. Da kann man bei fast jedem beliebigen Befehl noch sagen, übrigens, der Operand steht im Speicher. Und das ist wieder mal eine deutliche Vereinfachung, weil ich weiß, wenn ich addiere, wenn ich subtrahiere, wenn ich irgendetwas Sonstiges Schönes mache, dann passiert das immer auf den Registern. Und die Register sind irre schnell. Ja, weil die Register sind direkt im Prozessor eingebaut und ich habe da keine Taktverzögerung oder extrem wenig Verzögerung, nur um die Daten dann zu verarbeiten. Nur die Lade- und Speicheroperationen, die können dann unter Umständen auch ein bisschen Zeit brauchen, je nachdem, wie schnell der Arbeitsspeicher ist. Soweit, so unklar? Maximale Verwirrung erreicht. Okay, gut. So, da waren wir. So, und jetzt wisst ihr alles, was notwendig ist, um einen Prozessor zu bauen, im Wesentlichen. Also angenommen, ihr entdeckt jetzt CPU-Design als ein wunderbares, neues, frisches, aufregendes Hobby und ihr könnt gar nicht, jahrelang lauft ihr herum und grübelt nach, ich möchte einen Prozessor entwickeln, der soll schneller sein und billiger sein und weniger Strom verbrauchen, das alles, was jemals auf dem Markt war. Und dann auf einmal ist sie da, die Idee, der großartige Durchbruch, die fantastische Idee, 10-mal schneller, 10-mal billiger, 10-mal weniger Strom. Diese Idee, die will in einen Prozessor rein. Und dann macht man das, was man dann tut. Man schnappt sich so ein paar Freunde, so 200 Stück, die sind alle Elektronikdesigner, und sperrt sich dann einfach mal 4 Jahre im Keller ein, um dann so einen Prozessor zu bauen. Zum Beispiel einen x86-Prozessor, weil Excel soll drauf laufen. Ja? Etwas in der Richtung. Also, die Idee ist, baut doch mal so einen Prozessor und seid kompatibel zu x86. Und dann seid ihr nach Jahren fertig und ihr bringt es auf den Markt und die Leute sind begeistert. Ja, das ist die Lösung für die Probleme. Menschen glücklich überall auf der Welt. Und ihr werdet alle irre reich. Ne? Und dann die Firma floriert und dann passiert, oh, das. Moment, da gab es doch noch was. Ja, also es gibt dann zum Beispiel Firmen wie Intel. Die mögen das nicht, wenn man so in den x86-Markt hinein will. Also das ist jetzt ein Symbolbild von Intels Anwälten bei der Arbeit. Ja. Mir liegt jetzt fern nahezulegen, dass Anwälte jetzt Menschen sind, die anderen Menschen Schmerzen zufügen. Ja, also wenn, dann nur gegen gute Bezahlung. Aber das ist, könnte ein Problem sein. Ja, also das ist auch historisch gesehen ein Problem gewesen. Zum Beispiel gab es eine Firma UMC, die gibt es immer noch, taiwanesischer Halbleiterhersteller, die hat eine super Idee. Lass uns doch mal die Mikroarchitektur vom Intels 486er kopieren. Also jetzt, ich meine jetzt nicht den Chip kopieren, sondern einfach nur, hier brauchen wir eine arithmetisch-logische Einheit, hier brauchen wir Decoder und das schalten wir so zusammen. Also das ist so eine Art 486er-Klon gewesen. Und die hatten da noch die brillante Idee, die Steuereinheit dieses Prozessors so zu durchzuoptimieren, dass sie pro Takt so 20-30% schneller als der Original 486er waren. So, das hat Intel nicht so richtig gut gefunden. Und deswegen steht, also die haben dann natürlich verklagt. So, und dann haben die sich irgendwie geeinigt, in den Vereinigten Staaten diesen Chip nicht rauszubringen. Deswegen steht auf diesen Chips drauf, not for US sale or import. Das heißt, da ist einfach mal eine Grenze aufgegangen. Und wenig später hat UMC das auch aufgegeben, weil wenn man den US-Markt nicht erobern kann, dann bringt man irgendwie nicht die Kohle nach Hause, um dann wirklich groß in die Prozessorentwicklung auch einsteigen zu können. Ja, und wer weiß, nur das nächste Verbot käme dann auch. Ne? Also früher oder später steht drauf, not for US sale or import, not for European sale or import, irgendwas in der Richtung. Und irgendwann steht, not for planet Earth. Ja? Und spätestens dann ist der Markt wirklich klein geworden. So, das ist so, hier steht ein Copyright drauf von 1993. So, wir sind also in den 90er Jahren. So, womit wurde dieses Schlachtopfer denn dahin geschlachtet? Ja, mit Patenten. Und wenn man weiß, okay, 93 ist ein bisschen her, so Patente halten so ungefähr 20 Jahre. Das sollte jetzt kein Problem sein, ne? Also x86 ist ja jetzt auch bald 40 Jahre, nein, die ist inzwischen 40 Jahre alt. Es dürfte keine Patente im Bereich mehr geben. Das heißt, legt los. Aber, naja, irgendwie tut Intel immer noch so, als würde denen x86 gehören. Also Microsoft plant derzeit einen neuen Anlauf, um Windows auf ARM-Computern zu etablieren. Und dieses Mal wollen sie auch eine x86-Emulation mitliefern. Das heißt, man hätte dann so ein ARM-Tablet mit dem schönen Windows, was man so sehr so lieb hat. Und dann kann das Ding auch x86-Anwendungen ausführen durch eine geschickt gemachte Software-Emulation. Und zufälligerweise, so kurz nach dieser Ankündigung, kam dann so ein Blogposting raus von Intel und da steht etwas drin, das finde ich einfach irre lustig. Intel welcomes lawful competition. Also jetzt schon, also das ist schon Comedy Gold. Ja? Weil man könnte den Eindruck kriegen, wenn man halt in die Geschichte guckt, was Intel denn so gemacht hat in Bezug auf Wettbewerber, da könnte man auf die Idee kommen, dass Intel eigentlich Wettbewerb so eigentlich nicht so richtig lieb hat. Ich meine, da gab es auch Kartellverfahren, ob Intel vielleicht marktbeherrschende Stellung schon mal ausgenutzt hat, um zum Beispiel AMD auszubremsen, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung was, aber Intel hat auch schon mal eine Milliarde Dollar Strafzahlung gezahlt, deswegen, also der erste Satz, das ist so eine Wahrheit, die, naja, so einen variablen Wahrheitsgehalt hat. So, however, we do not welcome unlawful infringement of our patents and we fully expect other companies to continue to respect Intel's intellectual property rights. Mit anderen Worten, Wettbewerb ja, aber bitte entlang unserer Patente und wir haben also Mitspracherecht. Und wie gesagt, das Problem ist, x86 ist 40 Jahre alt, Patente halten 20 Jahre. Wie passt das zusammen? Ja, das passt ungefähr so zusammen. Das ist aus dem gleichen Blogposting, eine Grafik. Und dort wird aufgelistet, wie viele Befehle dem x86-Befehlssatz denn so hinzugefügt worden sind. Also zwischen 1996 und 2015 sind mal eben kurz 3.700, 3.800 neue Befehle definiert worden. So schöne Sachen wie MMX. MMX macht Bilder bunter, ne, aus der 90er-Jahre-Werbung. Ja, der Pentium MMX, jetzt auf einmal alles ganz im bunten 3D. So, dann gibt es noch SSE, das ist so ein Vektorrechnungsgedöns, Single Instruction Multiple Data, SSE 2, SSE 3, dann gibt es noch einige Virtualisierungsinstruktionen, dann hat man noch AVX, das ist deren mehr oder weniger aktueller Vektorbefehlssatz, AVX 2, jetzt neu AVX 512. Das heißt, die halten sich im Patentrennen dadurch, dass sie einfach die x86-Architektur immer weiter aufblähen und über diese neuen Befehle sich Patente anmelden. Also wie viele Patente haben wir jetzt? Da kommt man übrigens mal im Gleichen raus. Ja, so 1600 Patente haben sie neu gekriegt seit 1996. Und das ist echt schwer, dagegen anzukommen. Zum Beispiel Centau, das sind die, die VIA-Prozessoren bauen, die waren auch auf dem Kika von Intel, die haben sich nur dadurch verteidigen können, indem sie selber ganz viele Patente angemeldet haben und zufälligerweise die Intel-Architektur diese Patente möglicherweise auch mehr oder weniger benutzt. Ne? Und dann haben die gesagt, okay, wir einigen uns mit einem Patentaustauschabkommen. Das ist so der übliche Dreh. Man muss selber groß genug sein im Patentekrieg, um dann irgendwie so ein Gleichgewicht des Schreckens herzustellen. Ansonsten kann man in diesen Markt nicht einsteigen und es schaffen wirklich derzeit nur 3 Unternehmen.
Ja? Wie ist der AMD denn da im Rennen? Da gab es noch Cyrix oder so?
Ja.
Das ist aber VIA, glaube ich. Dieselbe.
Ja, VIA hat Cyrix später aufgekauft. Und sie dann eingestampft. Aber sie hatten dann die Patente zumindest. Okay. Früher, in den 70ern, da war es üblich, dass man so Prozessordesigns bei mehreren Herstellern herstellen lässt. Weil wenn man zum Beispiel mal so ein Upsi in der Fabrik hat, so zum Beispiel brennt ab, dann möchten die Kunden trotzdem diese CPUs haben. Und zum Beispiel IBM hat verlangt, wenn ihr in den IBM-PC wollt, dann brauchen wir eine sogenannte Second Source, also einen zweiten Hersteller. Und dann hat Intel mit AMD eben halt so ein Fertigungsabkommen, also AMD hat eine Lizenz bekommen, um Intel-Prozessoren nachzubauen. Also mit Intels Willen, ne? Weil sonst hätte Intel diesen Deal nicht bekommen.
Ja, und ist ja was anderes, wie selber welche entwickelt.
Ja, dann passierten Anwälte und Intel hat versucht zu sagen, okay, 386er kriegt ihr nicht. Dann hat AMD gesagt, aber wir haben doch hier Vertrag hier x86 und 386 ist x86, also wir können auch den 386er bauen. Dann vor Gericht gegangen, AMD hat Recht bekommen, 486er mussten sie dann selber entwickeln, mehr oder weniger, und der K5 ist ein echtes Eigendesign geworden. Also die sind eben halt durch dieses Lizenzabkommen von Anno dazu mal in den x86-Markt so hineingekommen und sind jetzt mit Patenten so groß, dass Intel mit denen einfach Frieden schließen muss. Also Intel 64-Bit-Prozessoren benutzen alle AMD-Technik. Ja, weil Intel hat den eigenen 64-Bit-Befehlssatz, den Itanium, nicht am Markt positionieren können. Deswegen, sind die jetzt gerade in einem Gleichgewicht des Schreckens und deswegen sind die einander eben halt beste Freunde mit Dolchen. Also, das ist halt so. Aber man kommt heutzutage nicht mal in so einer 70er-Jahre-Lizenz. Cyrix konnte auch nur deswegen Prozessoren bauen, weil, wenn ich mich recht erinnere, haben die von irgendeinem weiteren Second Source auch irgendwie das in speziellen Fabriken herstellen lassen, die auch diese Lizenz hatten. Das war eher ein bisschen indirekt. Aber es ist auf jeden Fall schwer, in diesen Markt reinzukommen. So. Gut, dann, wir haben ja Optionen. Optionen sind gut, weil Optionen, da kann man wählen. Dann wählen wir halt einen ARM-Prozessor, bauen wir den. Ne? Auch wieder schneller, besser, billiger, irre reich werden und endlich Erfolg im Leben und dann, oh. Ja, was ist denn jetzt passiert? Ja, ARM hat auch Patente und ARM verteidigt auch die eigene Architektur gegenüber unlizenzierten Wettbewerbern. So, dann MIPS. Ja gut, genau das gleiche Problem. Ja, also kommt man nicht rein, ohne sich mit denen irgendwie gütlich zu einigen. Das haben zum Beispiel die Chinesen versucht. Die haben einen MIPS-kompatiblen Prozessor gebaut, den Godson oder wie auch immer man den richtig ausspricht. Die haben Jahre später trotzdem eine MIPS-Lizenz gekauft, weil sie das ansonsten nicht vermarkten konnten ordentlich. Also ist das ein Problem? Ja, kommt drauf an, wer man ist. Ne? Also ARM und MIPS kann man lizenzieren. Man geht zu ARM und sagt, wir hier möchten einen Prozessor bauen und wir sind bereit, Geld auf den Tisch zu legen. Dann sagen die, wir freuen uns über ihr Geld und nach ganz viel Anwalts Getue, hat man dann vielleicht eine Lizenz. Das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet Nerven. Nicht jeder kriegt den gleichen Deal. Und unter Umständen unterschreibt man auch irgendetwas Fürchterliches im Sinne von, man hält die Klappe. Also ein Non-Disclosure Agreement, ein NDA. Und wenn man also etwas ausplaudert über die Technologie, die man lizenziert hat, was man nicht hätte ausplaudern sollen, dann wieder Anwalt. Ja, also es ist halt Problem. Also bei MIPS, also ARM und MIPS geben sich da nicht viel. Das sind beides Architekturen, da kann man verschiedene Lizenzen kaufen. Man kann zum Beispiel Lizenz kaufen, einfach einen fertigen ARM-Prozessor, so Cortex A53, Cortex A73, irgendwas in der Richtung. Das sind fertige Prozessorendesigns von ARM, die kann man dann in seinen eigenen Chip integrieren. Das ist die eine Art der Lizenz. Aber man kann auch eine Architekturlizenz kaufen, dann darf man seinen eigenen Prozessor entwickeln und kriegt dann alle Tools, die man benötigt, um kompatibel zu bleiben. Also sowas wie Testfälle oder und die genaue Spezifikation, wie das so funktioniert. Das macht zum Beispiel Apple. Apple baut eigene ARM-Prozessoren. Die sind gar nicht mal so übel, wenn man das mal, also das ist so viel Kompliment, wie ich Apple normalerweise zugestehe. Gut, aber auf jeden Fall, so als Hobbyist kommt man da nicht rein. Ja, möchte man eigentlich auch gar nicht. Also, und neue Marktteilnehmer, die müssen eben halt warten, bis sie die Lizenz in der Tasche haben, dann können sie erst richtig loslegen. x86 kann man heutzutage nicht lizenzieren. Wie gesagt, das, der Zug ist abgefahren. Und Intel gibt einfach keine Lizenzen heraus und AMD hat, glaube ich, nicht das Recht, selber Lizenzen rauszugeben für diesen Befehlssatz. Für Universitäten ist das ein Problemchen. Also angenommen, man ist ein Ausbildungsbetrieb wie eine Universität und man möchte den Leuten beibringen, wie man Prozessoren baut. Da möchte man, dass die Studierenden vielleicht mal einen Prozessor bauen. Ja, und vielleicht wäre es auch cool, da einen Befehlssatz zu haben, der so etabliert ist, um das mal mit echten Benchmarks, mit echter Software zu füttern. Wie kann ich also praxisnahe CPU-Designs entwickeln, ohne dass ich durch diese ekligen Deals da durch muss? Ja, ist ein Problem. Also, hinzu, wie gesagt, das hatte ich, glaube ich, schon angedeutet, x86 ist wirklich irre komplex, das möchte man eigentlich gar nicht als Studienobjekt haben. ARM und MIPS sind auch inzwischen historisch gewachsen, da stecken auch Sachen drin, die man heutzutage vielleicht da nicht so richtig haben möchte. Manche Befehle sind da gar nicht mehr so richtig riskig. Die gehen da teilweise so, da ist auch dieser Sysk-Schlendrian durch die Hintertür dann doch wieder reingekommen. Das ist nicht mehr so ganz so sauber. Branch-Delay-Slots, die man da drin hat, oder Befehle, die nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden. Das ist, ne, also nützlich, ja. Schön zu implementieren, nein. Also für Studienprojekte benutzt man dann irgendeine Untermenge. Wenn man nimmt zum Beispiel, also als ich studiert habe, haben wir den MIPS-Befehlssatz genommen und da haben wir einfach die wichtigsten Instruktionen einfach nur betrachtet. Okay, wir haben jetzt auch kein CPU designt, wir haben nur im Emulator ein bisschen herumgespielt, also ein bisschen Assembler programmiert. Und wenn ich eben mal so eine Untermenge wähle, ist dann die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Benchmark fahre, ja, wie realistisch ist es denn? Ja, weil ich habe ja Teile des Befehlssatzes jetzt einfach auf den Tisch liegen lassen und ignoriere das Ganze. Und ob das dann auch ausdrucksstark für die echte Welt ist, weiß man nicht. So, und jetzt machen wir mal den Schlenker zu RISC-V. Das ist ein offener Befehlssatz. Also RISC-V, das wurde von der Universität Berkeley angestoßen. Die haben sich so ein lustiges paar Monate Projekt gemacht. Also die haben gesagt, wir definieren mal in ein paar Monaten einen neuen Befehlssatz, der schön sauber ist, der frei ist von diesen juristischen Schwierigkeiten. Und ein paar Jahre später hatten sie dann einen Befehlssatz fertig. Hat sich herausgestellt, ist doch relativ kompliziert, das richtig hinzubekommen. Weil wenn ich erstmal einen Befehlssatz definiert habe, dann kann ich den im Nachhinein immer nur sehr schwer ändern. Weil wenn ich den Befehlssatz ändere, bin ich inkompatibel wieder geworden. Das heißt, die haben sich jetzt doch ein paar Jahre Zeit genommen, um das richtig hinzubekommen. Inzwischen wird dieser Befehlssatz nicht mehr gepflegt nur von Berkeley, sondern die haben gegründet die RISC-V Foundation. Da kann man Mitglied werden, zum Beispiel als Individuum oder als Firma. Und inzwischen sind da, also hier ist ein Auszug von Firmen, die da mitmachen. Da sind auch Firmen drunter, zu denen man starke Meinungen haben kann. Ja, ich nenne jetzt da mal keine Namen, aber nicht jeder dieser Firmen hat sich bis jetzt hervorgetan, damit jetzt total offen und transparent irgendwie zu sein. Die machen aber trotzdem bei RISC-V mit, weil irgendwie das Industrieinteresse da ist. Ja, und diese Mitgliedschaft ist auch ziemlich billig. Wenn man da eine Platin-Mitgliedschaft mit Stimmrechten haben will, kostet das irgendwas wie einen fünfstelligen Betrag im Jahr. Also das ist durchaus für so eine Firma finanzierbar. Warum zeige ich jetzt diese großen Namen? Einfach nur, um zu sagen, die Industrie kennt diesen Befehlssatz. Das ist jetzt kein Studienobjekt mehr, sondern das wird auch vorangetrieben. Aber es sind natürlich auch viele andere Firmen dabei, die nicht so groß sind. Es sind auch Individuen dabei. Das ist also eine relativ bunte Mischung. Was kann ich mit diesem Befehlssatz machen? Ja, ich darf ihn implementieren, wie ich will. Was kriege ich an die Hand? Ich kriege die Spezifikation. Die darf ich runterladen, die darf ich umsetzen. Ich kriege gratis an die Hand einen passenden Compiler, den Assembler auch noch. Also wenn man kriegt eben halt den GCC oder man kriegt LLVM mit dem C-Lang. Das ist also schön. Ich habe also schon passende Tools dabei, um meinen Prozessor, den ich dann entwickle, mit Programmen versorgen zu können. Es gibt auch echte offene CPU-Designs, also gerade von Berkeley, da gibt es Open-Source-Prozessoren. Die darf man runterladen, die übersetzt man dann in Hardware, zum Beispiel in rekonfigurierbare Hardware, FPGAs, oder man dürfte sogar auch einen echten Chip damit herstellen und jeder ist okay damit. Also da gibt es einfach keine Einschränkungen, wie man diesen Befehlssatz benutzen darf. Also RISC-V ist ein Befehlssatz, das ist nicht eine CPU. Ja, das ist ein Unterschied. Eine CPU implementiert einen Befehlssatz. Ein Befehlssatz ist in erster Linie einfach eine Spezifikation. Nochmal. Also es gibt nicht die RISC-V-CPU, es gibt viele RISC-V-CPUs von verschiedenen Teilnehmern. Manche sind offen, manche sind Open Source, manche sind nicht Open Source. Das darf man sich als jemand, der das umsetzt, aussuchen. Was bietet RISC-V so ungefähr? Ja, es gibt 32-bittiges RISC-V. Das ist zum Beispiel für Mikrocontroller interessant. Da kann man mit 64-Bit-Adressraum irgendwie nichts anfangen. 32-Bit ist für viele Mikrocontroller-Geschichten schon absoluter Overkill. Ja, also es gibt sogar 8-Bit-Mikrocontroller, die noch total top am Leben und nützlich sind. So Atmel AVRs zum Beispiel, 8-bittige Prozessoren im Embedded-Markt, immer noch ein Riesenrenner. Hier kriegt man 32-bittige Prozessoren hin. 64-Bit ist dann gedacht so für Prozessoren in Servern, in Desktop-Notebooks, Telefonen zum Beispiel, also Smartphones, ich meine jetzt nicht alte Nokia-Knochen. Und zukünftig ist es sogar vorgesehen, das später auf 128-Bit aufzubohren. Das ist noch nicht ausspezifiziert, man hat aber schon mal einen bestimmten Bereich im Befehlssatz reserviert für zukünftige Entwicklungen, zum Beispiel 128-Bit. Das könnte interessant werden, wenn ich zum Beispiel ganz viel Storage habe und ich dieses gesamte Storage wie petabyteweise Zeug byteweise adressieren will und ich zufälligerweise 65-Bit brauche, um das zu adressieren. Dann reichen die 64-Bit nicht, dann geht man eben halt auf die nächstgrößere Größe aus in der Richtung. Ob das in Zukunft wirklich akut wird, weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall vorgesehen. Man hat 32 Register in dieser Architektur und die sind dann so lang wie eben halt meine Basislänge, also 32-bittig oder 64-bittig, zukünftig 128-bittig. Register 0 ist immer eine feste 0. Das heißt, man hat 31 Register, die wirklich Register sind und Register 0 ist die 0. Das ist manchmal ganz nützlich, wenn ich zum Beispiel von einem Register in das nächste einen Wert kopieren will. Dann addiere ich einfach den Registerwert A auf die 0 drauf und speichere das in Register B, weil ich, wenn ich die 0 aufaddiere, ändert sich am Wert nichts. Also es gibt da eben halt einige Tricks, die man mit diesem Nullregister machen kann, die ganz nützlich sind, weil ich weiß, da ist immer die 0 drin, muss ich nicht erst das Register erst leer machen. Und 31 Register oder 32 Register nutzen, macht auch keinen Unterschied. Das tut also nicht weh, ein Register weniger zur Verfügung zu haben. Das ist so eine typische RISC-Geschichte. Auch MIPS hat sowas. Das ist irgendwie Tradition, dass das Register 0 mal 0 ist. Dieser Befehlssatz ist jetzt nicht direkt spezialisiert auf einen bestimmten Anwendungszweck. Der Anspruch, der RISC-V hat, ist, dass ich vom Mikrocontroller bis hin zum Supercomputer mit diesem Befehlssatz eigentlich alles erschlagen können soll. Das soll alles können, prinzipiell. Ist natürlich ein großer Anspruch. Müssen wir gleich gucken, wie machen Sie das denn? Ist das denn überhaupt realistisch? Die Befehle sind 4 Bytes lang. In der Regel. Es gibt auch einen Modus, wo die nur 2 Bytes lang sind. Das ist ein sogenannter Compressed Instruction Set. Das ist insbesondere für Embedded-Applikationen ganz interessant. Aber eigentlich 4 Bytes. Wie sorgt RISC-V dafür, dass es vom Mikrocontroller bis zum Supercomputer skaliert? Ja, die sagen Folgendes. Es gibt einen Basisbefehlssatz. Das ist ein sehr kleiner Befehlssatz. Der heißt einfach I. Da sind Integer-Operationen drin. Ne? Addition auf Integern, Subtraktion, Shiften, XOR, Sprünge. So ein Kram steckt da drin. Das ist alles, was man benötigt, um beliebige C-Programme drauf auszuführen. Das ist also ein Basisbefehlssatz, die nötigsten Befehle, um jede beliebige Hochsprache kompilieren zu können in diese Richtung. Wenn man jetzt bessere Performance haben will, dann baut man zum Beispiel noch M ein. Es gibt also noch Erweiterungen zum Basisbefehlssatz, die haben so bestimmte Abkürzungen. Zum Beispiel M steht für Multiplikation und Division. Wenn ich also nicht in Software multiplizieren und dividieren will, durch eine kleine Routine, sondern das den Prozessor selber machen lassen will, dann baue ich noch Unterstützung für die M-Befehle mit hinein. Dann hätte ich eben halt Multiplikation, Division, mit Vorzeichen, ohne Vorzeichen. Das ist da spezifiziert. Das kann ich als CPU-Designer optional noch hinzunehmen. Oder ich sage, ich möchte auch diese 2-Byte-Befehle unterstützen, damit ich meine Programme dichter packen kann. Dann implementiere ich noch die C-Befehlssatzerweiterung und kann diese 2-Byte-Befehle. Wenn ich Fließkomma machen will, wie I steht wirklich nur für Integer, da sind keine Fließkomma-Befehle drin. Ich kann natürlich auf einem I-Prozessor trotzdem Fließkomma machen. Das muss ich dann aber mit Software-Emulation machen. Das ist relativ langsam. Wenn ich das schnell machen will, baue ich die Fließkomma-Befehle ein für einfache Genauigkeit oder doppelte Genauigkeit, also Floating Point. D steht für Double-Genauigkeit. Es gibt auch noch eine vierfache Genauigkeit, also die Quad-Genauigkeit. Etc. Es gibt also noch weitere Erweiterungen. Zum Beispiel auch eine Erweiterung, die noch spezifiziert wird für Vektoroperationen. Dass ich eben halt einen Vektor von Datenwerten habe und mit einem Befehl gleich einen ganzen Vektor damit bearbeite. Das ist das, was bei Intel eben halt als SSE oder AVX so läuft. Wie schreibt man das auf? Wenn man zum Beispiel so etwas liest wie RV32i, dann soll das bedeuten, RV steht für RISC-V, 32, das ist ein 32-bitiger Prozessor, und i heißt, dieser Prozessor unterstützt den den Basisbefehlssatz. Und da brauche ich wirklich nur 47 Befehle zu implementieren. Das ist wirklich wenig. Ja? Und dann habe ich einen vollständigen Prozessor, für den zum Beispiel der GCC beliebige C-Programme hinkompilieren kann. Und das ist irre nützlich. Also wenn man anfängt als Hobbyist selber einen Befehlssatz sich zusammen zu definieren, ne, ein bisschen ein Stück Papier nehmen und man erfindet einfach einen eigenen Basisbefehlssatz, dann hat man diesen Compiler noch nicht. Und Compilerbau ist schwer und deswegen ist es schön, einen einfachen Befehlssatz zu haben, wo ich den Compiler schon habe. Das ist in der Richtung. So. Bis hierhin auch wieder komplette Verwirrung. Okay, also, ja.
Die sind dann nicht binär kompatibel. Wenn ich für den IMFC kompilieren würde,
ja,
kann ich nicht auf
den I. Genau, also, wenn man diese Erweiterung einbaut in den Prozessor und die Programme so kompiliert, dass diese neuen Befehle benutzt werden, dann muss dieser Prozessor natürlich diese Befehle haben. Ansonsten wird eine Exception fliegen, dass diese Instruktion unbekannt ist. Aber das Schöne ist, ich bin vom Design her skalierbar. Und zumindest zwischen den Prozessoren, die die gleichen Erweiterungen implementieren, bin ich kompatibel. Ja, und die ändern sich dann auch nicht, die bleiben kompatibel. Ja, aber das ist eben halt den Spagat, den man da machen muss, um von wirklichen klitzekleinen Mikrocontrollern bis hin zu Serverprozessoren zu gehen.
Wo zieht man denn die Grenze, was man als Erweiterung zulässt und was nicht, also damit es weiterhin RISC bleibt? Also AES wäre doch super, warum gibt es das nicht?
Welchen AES habe ich ja. jetzt.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, AES-Operation muss ich ständig machen. Irgendwas, was ich typischerweise so aus einer CISC-Architektur kenne. Ne? Baut doch das noch ein, das braucht man ständig. Und dann wird es Erweiterung an Erweiterung an Erweiterung an Erweiterung, dann sieht es irgendwann aus wie das. Also was ist deren Motivation, etwas nicht aufzunehmen?
Ich denke, die Motivation wird dann sein, wenn ich etwas sehr, sehr Grundsätzliches an der Prozessorstruktur ändern muss. Also wenn ich auf einmal nicht nur eine Memory-Einheit brauche, sondern auf einmal fünf, weil ich fünf gleichzeitig Speicheroperationen machen muss, irgendwas in der Richtung. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt religiös dranhängen. Aber jede dieser Erweiterungen wird von der RISC-V Foundation öffentlich diskutiert. Das passiert nicht im Geheimen. Und wenn ein Kraut- und Rüben-Entwurf da vorgeschlagen wird, dann wird er auch abgelehnt. Der Basisbefehlssatz bleibt, wie er ist. Das heißt, man hat immer die Option, einen einfachen Prozessor zu basteln. Und man wird auch nie gezwungen, eine schlimm überkomplizierte Erweiterung zu implementieren. Ob jetzt sowas wie AES-Befehle auch in den Prozessor gehören oder ob ich stattdessen einfach zum Beispiel eine Memory-Mapped-Peripherie-Einheit stattdessen daneben stelle und die einfach mit Daten versorge und das dann wieder rauslese, das ist teilweise auch einfach eine Frage der Designphilosophie. Ja, aber bis jetzt sind sie auf jeden Fall bemüht, das alles ziemlich sauber zu halten, nach allem, was ich sehe. Ob das da überhaupt möglich ist, ein festes Kriterium zu setzen, weiß ich gar nicht. Da ist noch eine Frage?
Ja, eine kurze Frage noch. Ja. Wie sieht's aus mit Co-Prozessoren? Sieht der Standard die vor? Wenn ja, für welchen Zweck, zu welchen Bedingungen, mit welchem Befehlssatz?
Es gibt einen eigenen Teil des Opcode Spaces, also es gibt ein bestimmtes Präfix, wenn man so will, für eigene Befehle. Also so, die heißen Custom-Befehle. Und wenn man jetzt zum Beispiel in seinem Prozessor jetzt einen bestimmten irren Co-Prozessor einbauen will, dann gibt es eben halt Platz, der reserviert ist für so eigene Befehle, die man dann im Prozessor erkennt, das ist ein eigener, spezieller Befehl. Ich gebe die Kontrolle jetzt an den Co-Prozessor weiter. Das ist in der Richtung. So, man könnte natürlich auch Fließkomma als so Co-Prozessor definieren. Also Fließkomma-Befehle. Die sind zum Beispiel bei x86 ja über den Co-Prozessor reingekommen, sind dann später in den Basisbefehlssatz, wenn man so will, rübergewandert. Das ist auch häufig eine Implementierungsfrage, einfach nur. Ob ich das wirklich als Teil des Prozessors sehe oder ob ich stattdessen einen zweiten Prozessor daneben lege als Co-Prozessor und ich trete dann an bestimmten Stellen einfach die Kontrolle ab oder ob ich es als Peripherie sehe, die ich zum Beispiel einfach in den Speicher einblende, so à la Grafikkarte oder sowas. Aber es ist definitiv möglich.
Ja? Aber wie stelle ich denn dann die Kompatibilität sicher? Weil das sind ja dann keine standardisierten
Befehle. Genau, wenn ich irgendwie einen RISC-V-Prozessor habe und der benutzt diese Custom-Befehle, dann bin ich erstmal inhärent inkompatibel. Dann kann ich mich trotzdem darauf verlassen, dass der GCC schön den Basisbefehlssatz generiert und in der Regel sind das dann eben halt Spezialprozessoren, die man dann nutzen kann. Also zum Beispiel Berkeley benutzt das, um einfach an Beschleunigern zu forschen. Die brauchen eben halt diese Custom-Befehle zum Experimentieren. Und ob sie es dann später in eine normierte Erweiterung schaffen, ist dann eine andere Frage. Aber auf jeden Fall hat man dieses Spielfeld erstmal da. Und wenn natürlich irgendein kommerzieller Chip irgendwann diese Custom-Befehle benutzt, dann sollte man damit rechnen, dass wenn man diese Befehle benutzt, man auf jeden Fall später inkompatibel wird. Ja. Das ist einfach der Preis, den man dafür zahlt, dass man auch die Flexibilität haben will, auch mal zu experimentieren. Und nur das, was sich bewährt, soll dann zu einem standardisierten Teil des Befehlssatzes werden. Aber ja, ist ein Problem. Muss man sehen, dass das nicht wuchert.
Ja. Ja, noch eine andere Frage. Moment, kein bisschen.
Danke. Kannst du mal erklären, inwiefern sich das von OpenRISC-V abgrenzt oder was Open das genau Risk. Bedeutet?
Ja, OpenRISC ist auch ein Projekt, das hat auch versucht, einen RISC-Prozessor zu erstellen, der offen ist. Der steht unter der GPL, wenn ich mich recht erinnere. Der ist allerdings nur 32-bittig und die haben da einige Sachen drin, die man in einem Befehlssatz vielleicht nicht haben will. Branch-Delay-Slots und solche Sachen. Also Berkeley hat sich das angeguckt. Das ist jetzt nicht ein Not-Invented-Here-Syndrom-Geschichte, dass sie jetzt einfach, auf jeden Fall, wir wollen was Eigenes machen, sondern die haben sich schon umgeguckt und OpenRisk als nicht sauber genug, nicht skalierbar genug. Da ist zum Beispiel, da wurde nichts reserviert für zukünftige Erweiterungen. Diese zukünftigen Erweiterungen werden einfach passieren und dort einfach eingepflegt werden, wo sie gerade hinpassen. Das hat einfach nicht die Ansprüche erfüllt, die jetzt dieses Team, welches RISC-V definiert hat, gestellt hat. An Sauberkeit, an Einfachheit, an Zukunftsfähigkeit. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, als RISC-V geboren wurde, war noch unklar, wie überhaupt eine OpenRisk 64-Bit-Erweiterung aussehen soll. Und ich glaube, OpenRisk hat immer noch keinen richtigen 64-Bit-Entwurf, kann da aber falsch liegen. Ja, also das sind, die divergieren ein bisschen von den Zielen her, wenn man so will.
Und noch eine letzte Frage, bitte. Hm? Und inwiefern grenzt sich das ab von älteren RISC-Architekturen, also hier PowerPC zum Beispiel, und inwiefern sind die noch kompatibel?
Binär kompatibel sind die überhaupt nicht. Also man kann nicht einen PowerPC Binärcode einfach auf dem RISC-V-Prozessor draufwerfen. Also weil RISC ja an sich kein Befehlssatz ist, sondern eine Philosophie, wie man einen Befehlssatz macht. Und PowerPC ist inkompatibel zu MIPS, ist inkompatibel zu ARM. Das sind alles eigene Befehlssätze, die nur einige Grundprinzipien, ne, möglichst feste Befehlslänge, möglichst Load-Store-Architektur, möglichst einfache Struktur der Befehle, die dieser Philosophie, wenn man so will, folgt. Und RISC-V hat einige Vereinfachungen gegenüber den älteren Architekturen. Man hat später herausgefunden, oder die haben untersucht, kann ich einen performanten Prozessor bauen, wo ich noch einfacher werde als die RISC-Architekturen, die so in den 80er Jahren entstanden sind. Weil in diesen 80er Jahre RISC-Architekturen sind einige Artefakte drin, die heutzutage eher ärgerlich sind, und die haben sie bereinigt. Die sind da nicht drin. Können wir im Nachhinein klären oder sowas. Ja?
Und lizenzrechtlich?
Wer Lust hat, einen RISC-V-Prozessor zu machen, macht das einfach.
Nee, ich meine jetzt die alten hier, PowerPC.
Ach so, die ja, PowerPC gehört IBM. Da sind auch irgendwelche Strings attached dran. Spark gehört Oracle, das will man deswegen überhaupt nicht implementieren. Also die haben Oracle oder seinerzeit Sun hat mit OpenSpark einige Prozessor-Designs freigegeben, so Niagara, also wie hießen die, Spark T1, Spark T2, die haben sie sogar freigegeben unter der GPL. Aber so mir bekannt heißt das nicht, dass der Befehlssatz frei geworden ist. Man darf nur deren freigegebene Prozessoren benutzen. Das heißt, auch da ist man nicht ganz frei. Und auch da muss man wieder darauf achten, denen nicht auf die Füße zu treten. Und insbesondere hat man kein Mitspracherecht. Also es ist nicht nur eine Frage von, darf ich es bauen, sondern darf ich auch an der Weiterentwicklung mitmachen. Und da haben die anderen RISC-Architekturen derzeit ein Defizit, dass es keinen Prozess gibt, um zu sagen, ich habe eine coole Idee, lass uns das einbauen, weil man kein Stimmrecht hat. Das ist also ein Governance-Problem teilweise. Ja, ich bin sicher, irgendwo in Oracle schlägt auch ein Herz für Freiheit und Anstand, aber
das, was sie von Sun gegessen haben.
Ja, nein, nein, Spaß beiseite, ist eine tolle Firma, aber die sind nicht so offen wie RISC-V. So. Aber es ist schön, dass wir RISC-V mitmachen. Ne? Insofern also sehr honorabel, die Firma. Also, wie sieht's mit Erweiterungsfähigkeit aus? Also, der Basisbefehlssatz seit 2014 ist da fix. Wer also jetzt einen Prozessor baut, zum Beispiel mit der IBE-Erweiterung, also mit dem Basisbefehlssatz, ist ja keine Erweiterung, der kann sich darauf verlassen, das ändert sich nicht. Ich bleibe kompatibel, solange es RISC-V gibt. An diesem Basisbefehlssatz kommen jetzt einfach zusätzliche Buchstaben dran, mit zusätzlichen Erweiterungen, die durchlaufen den Prozess, den Standardisierungsprozess der RISC-V Foundation. Man kann da mitmischen Und das ist schön. Und wie gerade schon erwähnt, es gibt einen eigenen Befehlssatz für Custom-Befehle, den ich selber belegen kann. Das ist dann nicht Standard. Das ist also ein zweischneidiges Schwert, weil mein Prozessor, was diese Befehle angeht, dann inkompatibel wird mit dem anderen. Aber andererseits kann ich es mal ausprobieren. Ja, und zum Beispiel diese Befehlssatzerweiterung, die starten häufig so als Custom-Befehle, scheinen gut zu funktionieren, sind einfach zu implementieren und machen das CPU-Design nicht kaputt. Dann kann man das so als Diskussionsgrundlage benutzen, um dann einen Standardbefehlssatz, also zu einer Standarderweiterung zu werden. Gut, und ja, wie komme ich denn überhaupt dazu? Also jetzt schlage ich mal den Schlenker zu Tom Thumb. Das ist eine ganz einfache RISC-V-Implementierung, die ich als so eine Art Studienobjekt geschrieben habe, weil ich mal Hardware definieren wollte. Der Name Tom Thumb, also Englisch für Däumling, das ist angelehnt einfach Däumling, okay, klein. Das soll also ein einfacher Prozessor sein. Auf der anderen Seite ist es kein sehr komplexes Design. Ich habe es benannt nach der ersten amerikanischen Lokomotive, die hier so angedeutet ist. Und genau auf diesem technologischen Stand ist dieses Ding auch. Ne? Also läuft, funktioniert, kann was machen, ist aber jetzt eben halt kein Hochgeschwindigkeitszug. So. Das unterstützt also wirklich nur den Basisbefehlssatz. Und das ist im Wesentlichen meine persönliche Spielwiese, um VHDL zu lernen. VHDL ist eine Hardware-Beschreibungssprache oder eine Simulationssprache. Da war eine Frage. Ja, ein Mikrofon existiert.
Noch kurze Frage zur Lizenzierung.
Ja.
Und zwar, darf man proprietäre Erweiterungen für RISC-V schreiben und da noch RISC-V draufschreiben?
So mir bekannt, solange man den Teil des Befehlssatzes, der standardisiert ist, vollständig implementiert? Meiner Meinung nach ja. Müsste man aber noch mal genauer nachschauen. Also die Idee ist jetzt die Befürchtung, dass jemand irgendwie 10.000 Befehle inkompatiblen Kram implementiert und dann so die 49
RISC-V. Quasi so das Intel, wir patentieren das tot mit neuen Befehlssatzmodell für RISC-V quasi.
Ich bin mir... Ich sag mal so, die Spezifikation, die liegt in der Obhut der RISC-V Foundation. Man müsste da nochmal reingucken, ob da jetzt auch so Trademark-Geschichten dranhängen und ob es da Regeln dafür gibt.
Ja, also die Diskussion, die sich gerade hier hinten abgespielt hat, ist, dass wohl in der RISC-V Foundation Mitgliedschaft irgendwas drinsteht mit, man darf keine proprietären Erweiterungen schreiben. Aber ja. Man muss ja jetzt nicht unbedingt RISC-V Foundation Mitglied sein, um RISC-V Cores zu bauen.
Ja, ich schätze mal, dass kann ich derzeit keine sinnvolle Aussage so treffen, die nicht reine Mutmaßung wäre. Ich würde hoffen, dass da irgendeine Art von Schutzmechanismus einfach drin ist.
Jo, okay. Kann man ja bestimmt nochmal nachlesen irgendwo.
Genau. Gut. Okay. Gut. VHDL ist eine Hardware-Simulationssprache in erster Linie. Darin kann man auch Hardware beschreiben und das dann später auch wirklich lauffähig haben. Und ich wollte das lernen. Und ein interessantes Projekt ist ein Prozessor. Das finde ich immer ein interessantes Projekt, weil dann sieht man tatsächlich, ah, das führt was aus, macht was Interessantes, ist auf GitHub verklappt, also nicht also als Müllhalde, sondern daran entwickle ich tatsächlich noch. Dieser Prozessor ist wirklich einfach, der ist nämlich in order und nicht gepipelined. Was bedeutet das? In order, der arbeitet die Befehle in der Reihenfolge ab, wie sie im Programm auftauchen. Oh, das sollte eigentlich der Standardfall sein. Stellt sich heraus, es gibt auch Out-of-Order-Prozessoren, die gucken sich die nächsten paar Befehle an und wenn es gerade passt, führen die auch schon mal in unterschiedlicher Reihenfolge aus, je nachdem, welche Ressourcen der Prozessor gerade frei hat und sorgt am Ende dann dafür, dass trotzdem das Programm so abläuft, als wäre es in Order ausgeführt worden. Das ist aber irre komplex, aber das ist etwas, was eben halt alle aktuellen Prozessoren von Intel oder AMD und viele Prozessoren von ARM auch machen. Nicht gepipelined bedeutet auch, dieses Design versucht nicht mehrere Befehle gleichzeitig im Flug zu haben, sondern es holt sich einen Befehl, bearbeitet diesen Befehl und wenn es diesen Befehl fertig hat, dann holt es den nächsten Befehl und führt den aus. Auch das ist untypisch, gerade für RISC-Prozessoren. RISC-Prozessoren sind häufig gepipelined. Das war im Wesentlichen eines der Designkriterien, zum Beispiel von dem ursprünglichen MIPS und ARM-Prozessoren. Die Idee ist, dass ich nach jedem Takt schon den nächsten Befehl mir hole und im Wesentlichen zu so einer Art Fließbandbearbeitung komme. Dass ich einen Befehl habe und den in einem Takt schon mal bearbeite und zur nächsten Ausführungseinheit irgendwie schicke und dann den nächsten Befehl schon hinterher lade. Das braucht ein bisschen Cleverness, damit zum Beispiel ein Befehl, der auf Daten eines davorgehenden Befehls wartet, dass der das richtige Ergebnis erzielt. Das ist, da muss man ein bisschen über Hazards sprechen, Pipeline-Hazards. Das macht das komplex, deswegen habe ich es erstmal rausgelassen. Lässt sich vielleicht in der zukünftigen Erweiterung einbauen. Das Ding hat keine Memory Management Unit, das heißt, es gibt keinen virtuellen Speicher. Es gibt Interrupts, genauer genommen einen Interrupt, nach einem eigen ausgedachten System. Das ist auch nicht vernünftig, ich halte mich da an keinen richtigen Standard. Unterm Strich ist es also eine CPU, die führt RISC-V-Programme aus, RISC-V32i, aber wird niemals Linux booten, weil mir fehlt die Memory Management Unit. Also das ist der aktuelle Stand. Schauen wir uns doch mal an, wie diese Maschine denn so ungefähr funktioniert. So, also die interne Struktur ist wie folgt. Ich habe eine Kontrolleinheit, die soll einfach den anderen Hardware-Einheiten zu jedem Takt eben halt sagen, was zu erledigen ist. Also die Kontrolleinheit sorgt dafür, dass so ein Befehl von Anfang bis Ende wirklich komplett durchgeführt wird. Ich habe einen Decoder. Ein Decoder ist einfach eine Hardware-Einheit, die nimmt einen Befehl aus dem Speicher und versucht daraus herauszufinden, was soll der Prozessor denn jetzt eigentlich machen und wo stecken die Daten. Also da wird einfach der Befehl zerpflückt und der Prozessor versucht zu interpretieren, was da eigentlich passieren soll. Also der Decoder ist die Brücke zwischen dem Befehlssatz und dem, was dann später im Prozessor wirklich passiert. Ich habe die Register, das sind eben halt die 32 Register, wobei das Register 0 immer 0 enthält, einfach schneller Zwischenspeicher, wo man Datenwerte abspeichert, weil es ist eine Load-Store-Architektur. Das heißt, ich lade immer Daten in die Register rein und schreibe auch Daten immer nur aus den Registern in den Arbeitsspeicher zurück, also brauche ich diesen Zwischenspeicher. Dann habe ich eine arithmetisch-logische Einheit, die rechnet. Addition, Subtraktion, Shiften. Diese ALU macht auch Vergleiche. Ist Operand 1 und Operand 2, ist das der gleiche Datenwert oder ist der eine kleiner? Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich Sprünge auswerten will. Also irgendwie verzweige. Da brauche ich ja irgendwie die Möglichkeit zu sagen, wenn A kleiner B, dann macht Folgendes und wenn A größer gleich B ist, dann macht das andere. Also die ALU guckt sich die Werte an und gibt dann Informationen an die Kontrolleinheit und die weiß dann, aha, ich muss springen. Dann gibt es noch die Bus-Einheit. Das ist im Wesentlichen das Verbindungsstück zum Hauptspeicher oder zu den Peripheriegeräten. Also die Geräte, die ich im System sonst habe, die liegen auch irgendwo als Art Speicherzellen, also im Adressbereich. Und wenn ich zum Beispiel auf den seriellen Port was rausschreiben will, dann schreibe ich an eine bestimmte Speicheradresse den Datenwert und die Daten landen dann bei dieser Hardware-Einheit und die Daten werden rausserialisiert etc. etc. Also die Bus-Einheit dient der Verbindung zum Arbeitsspeicher, aber auch zu den Geräten, die über Speicheradressen erreichbar sind. Ist also Memory Mapped I.O. Und dann habe ich eine Program-Counter-Unit. Die verwaltet einfach meinen Program-Counter. Der Program-Counter ist einfach die Adresse, wo ich derzeit im Programm stehe. Ja, das Programm steht ja im Speicher und der Prozessor muss wie mit so einem lesenden Finger einfach diesem Befehlsfluss folgen und deswegen immer wissen, wo der nächste Befehl ist oder was die Adresse war von dem Befehl, den ich gerade bearbeite. So. Und dazwischen sind dann mehr oder weniger wirre Verbindungen. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Farbkodierung erkennt, aber ich habe immer versucht, das so einzufärben. Zum Beispiel grüne Pfeile kommen immer aus den Registern. Das, was die ALU ausgibt, ist immer blau, etc., etc., dass man sieht, wo die eigentlichen da so hinlaufen. Und mit dieser Struktur kann ich alle RISC-V-Befehle des I-Befehlsatzes ausführen. Und gucken wir uns das auch einfach mal an, was da passiert. Also mal ein Rechenbeispiel. Der Prozessor will einen Befehl ausführen. Das heißt, er muss erstmal einen Befehl aus dem Speicher laden. Die Kontrolleinheit wird also der Bus-Einheit sagen, lade bitte ein Wort. Also 32 Bit, 4 Byte, das ist eben halt die Länge eines typischen RISC-V-Befehls. Und die Program Counter Unit, die nimmt, die gibt die Adresse, wo der Bus denn bitte schön nachschlagen soll. Also die, übrigens, das hier sind Muxer. Also wenn man sieht, die ALU hat zwei Eingänge, aber ich kann da fünf verschiedene Werte irgendwie da durchschleusen. Muxer, die wählen also aus, von wo jetzt die Daten gerade kommen. Und hier wird die Kontrolleinheit sagen, lieber Muxer, schleif bitte die Adresse von der Program Counter Unit an den Bus weiter. Ja? Und dann legt die Buseinheit los, redet mit dem Speicher, besorgt sich den Befehl, der an dieser entsprechenden Speicherstelle steht. Da kommt zum Beispiel raus Hexadezimal 33, 86, 82, 01. Wie gesagt, hexadezimale Schreibweise, 4 Bytes. Fragt man sich, was bedeutet das? Ist genau die richtige Frage, weil genau das gleiche fragt sich auch der Prozessor. Aber dafür habe ich den Decoder. Also im nächsten Schritt wird die Kontrolleinheit sagen, Decoder, dekodiere. Also mach deinen Job. Und dann macht der Decoder seinen Job und sagt, aha, das war eine Additionsinstruktion. Und zwar folgendermaßen, der Benutzer wünscht, dass der Wert, der in Register 5 abgespeichert ist, addiert wird mit dem Wert, der in Register 24 abgespeichert ist und das Ergebnis soll in Register 12 abgespeichert werden. Also im Wesentlichen wurden diese 4 Bytes jetzt einfach auseinandergenommen und analysiert und auf bestimmte Kontrollsignale jetzt umgelegt. Und die die Kontrolleinheit weiß jetzt, es soll addiert werden und die Registereinheit weiß, von wo sie jetzt Daten lesen soll, also welche Register jetzt gerade ausgegeben werden sollen. Das passiert nämlich im nächsten Schritt. Jetzt bin ich in der Registerlesephase und jetzt sagt die Kontrolleinheit, liebe Register, gib die Werte von Register 5 und 24, gib die mal raus. Und dann zum Beispiel jetzt, in Register 5 war der Wert 39, im Register 24 war der Wert 3 abgespeichert, jetzt rein angenommen mal. Jetzt liegen diese Werte an bei den Muxern, die vor der arithmetisch-logischen Einheit da anliegen. Und der nächste Schritt ist natürlich, ich muss das jetzt verarbeiten. Das heißt, jetzt sagt die Kontrolleinheit ALU, addiere, und die Kontrolleinheit sorgt auch dafür, dass die Muxer so durchgeschaltet werden, dass diese Werte von der Registereinheit in die ALU hineinfließen können. Was ist das Ergebnis? Ja, zufälligerweise wie immer 42. Wir haben also jetzt das Rechenergebnis vorliegen, diese Addition. Jetzt muss dieser Wert in die Register zurückgeschrieben werden. Mein Befehl war ja, dieses Additionsergebnis soll in Register 12 landen. Das steht ja sogar noch hier an. Nächster Schritt ist also, diesen Wert an die Register heranzuführen über diesen Muxer. Und die Kontrolleinheit sagt der Registereinheit, speichere den Wert, der bei dir angelegt worden ist. Und die Dekodiereinheit sagt übrigens, das Ziel ist 12. Und wenn das durchgelaufen ist, dann ist wirklich das Register X12, also das Register 12, hat jetzt den Wert 42 und dieser Befehl ist abgearbeitet. Das waren jetzt ziemlich viele Schritte. Das ging jetzt nicht alles in einen Takt. Das waren so 4, 5 Takte, die ich da brauche. Ich benutze auch beide Flanken des Taktsignals. Also die Kontrolleinheit ist immer auf der fallenden Flanke des Takts und das richtige Rechnen passiert auf der steigenden Flanke. Das heißt, ich bin da in Anführungsstrichen sogar mit doppeltem Takt unterwegs. Was ist der nächste Schritt? Was muss jetzt noch passieren, damit der Prozessor jetzt nicht klemmt?
Die PCU muss weiterzählen durch die Kontrolleinheit.
Genau. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Adresse berechnet wird, wo der nächste Befehl lauern wird. Das kann ich ganz einfach machen. Ich nehme den Program-Counter-Wert, gebe den als ersten Operanden an die ALU und schleife jetzt den festen Wert 4 einfach als Eingabe als zweiten Operanden dazu. Weil RISC-V mit dem Basisbefehlsatz ist immer 4 Byte lang. Ja? Ich addiere das, dann habe ich hier den neuen Wert Program-Counter plus 4 und das gebe ich jetzt der Program-Counter-Unit, sage Update. Dann merkt ihr das. Und im nächsten Schritt geht es jetzt einfach weiter. Die Program Counter Unit liefert den Wert des nächsten, also die Adresse des nächsten Befehls an die Buseinheit. Der Bus wird jetzt angewiesen, ein Wort zu laden und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt käme jetzt der nächste Befehl des Programms, der würde in ähnliche Art und Weise einfach abgearbeitet werden. Und all diese Verbindungen, die sonst noch hier drin sind, die dienen dann anderen Befehlen, zum Beispiel dieses Immediate hier. Das ist ein Immediate-Wert. Das ist ein Datenwert, der mit im Befehl selber reinkodiert war. In diesen Additionsbefehl war kein weiterer Wert hineinkodiert. Aber es gibt eben halt auch Additionsbefehle, wo gesagt wird, addiere die 5 auf dieses Register drauf. Dann würde die 5 mit in dem Befehlswort hineinkodiert werden und dann wird diese Verbindung für den Immediate-Wert auf einmal relevant. So. Also, und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe eine relativ simple Struktur, die Befehle ausführen kann, und ich kann diesem Prozessor eben halt beliebigen C-Code jetzt vorsetzen, den ich kompiliert habe. Wie sieht das aus? Ich bin jetzt leider nicht in der Lage, eine Chipfabrik zu betreiben. Also mein Keller hat alles mögliche, aber keine Chipfertigung. Ja? Das heißt, das nächstbeste, was ich machen kann, ist, ich besorge mir ein Field Programmable Gate Array, ja? Ein FPGA. Das ist rekonfigurierbare Hardware. Das ist ein Chip, der erstmal ab Werk nichts Besonderes kann. Das ist einfach eine Ansammlung von Logikblöcken und die kann ich frei verdrahten und durch diese spezielle Verdrahtung wird es zum Prozessor oder wird es zum Grafikadapter oder es wird zum IIS-Beschleuniger, was immer man sich ausdenken will. Ja, das heißt, ich nehme mein Prozessor-Design, das ist in VDL geschrieben, kompiliere das rüber zu einer Hardware-Beschreibung und die landet dann im FPGA. Und hier ist mal so ein bestimmter FPGA. Mein großes Entwicklungsboard hat einen Cyclone 4 mit 22.000 Logikeinheiten. Und mein System belegt jetzt das, was hier so blau dunkelblau hinterlegt ist. Der Rest ist frei. Das heißt, von diesen 22.000 Einheiten belege ich nur einen Bruchteil und ich habe einen vollständigen Prozessor drin. Um genau zu sein, ich habe mehr als einen Prozessor drin. Der Prozessor ist nur das, was ich jetzt gerade markiert habe, in dem dunkelblauen. Der Rest ist zum Beispiel ein kleiner Speichercontroller, eine serielle Schnittstelle, ein VGA-Controller. Das steckt da auch noch mit drin. Und man kann also interessante Sachen auch mit günstigen FPGAs machen. Also ich habe hier, dieses Entwicklungsboard hat mich, glaube ich, weniger als 100 Euro gekostet. Ist also machbar. So. Also man kann auch noch mal reinzoomen und sich anzeigen lassen, wo liegt, kommt denn was zu liegen. Also rot, das sind die Logikblöcke, die ich für die ALU brauche. Also es gibt relativ viel rot, das heißt, diese ALU ist eine relativ große Hardware-Einheit. Dann habe ich noch in diesem türkisenen die Kontrolleinheit, die ist auch vergleichsweise kompliziert. Ich meine, wir reden hier immer noch über ein sehr, sehr kompaktes Design. Und dazwischen sind zum Beispiel, hier ist die Buseinheit. Das ist ganz nett, dass die Buseinheit in der Nähe der Peripheriegeräte hängt. Ja, also wenn ich so ein Design synthetisiere, also von der Hardware-Beschreibungssprache in ein konkretes Design überführe, dann macht der Compiler auch so Timing-Optimierung. Und es ist einfach schneller, wenn die Buseinheit direkt an den Einheiten dran geklatscht wird, die diese Buseinheit dann später auch befragen soll. So. Also das ist schön, man kann sich hier in diesen Entwicklungstools anzeigen lassen, wo welche Hardware-Einheit zu liegen kommt und wie groß sie ist. Das heißt, ich kann auch relativ gut optimieren auf die Größe. Wenn mir eine Hardware-Einheit zu groß erscheint, dann kann ich nochmal durch die Hardware-Beschreibung durchgehen und gucken, ob ich da irgendeinen Blödsinn gemacht habe. So.
Ja. Die Anzahl der Belegungen hing jetzt nur an dem simplen Befehlssatz. Also wenn ich jetzt weitere geladen hätte, wäre die mehr geworden?
Genau, wenn ich den Prozessor noch komplizierter gestalten muss, weil ich zum Beispiel jetzt irre komplexe Befehle habe und ich muss jetzt 2 ALUs haben, ja, um in der annehmbaren Zeit durchzukommen. Oder ich muss jetzt noch mehr, irgendwelche mehr Recheneinheiten haben. Dann würde das Design größer werden. Weil natürlich kann jede Logikeinheit in diesem FPGA nicht beliebig viel machen, also brauche ich mehr davon. So, das ist der Part, der immer schief geht, das ist die Demo. Ich habe hier liegend, ich weiß nicht, ob man das erkennt, ich gehe mal, na, läuft das noch? Ja, das läuft jetzt mit einer irren Verzögerung, also starte ich diesen Streamer neu. Ja. So, das ist von der Kamera, die hinter uns so hängt.
Mach hier in der ersten Reihe eine Lücke, damit die Kamera was sieht von der Demo. Ja, wenn du ganz nach links rutschst, ist total super. Ach so.
Das leckt überhaupt nicht. So, ja gut, die Beleuchtungssituation ist auch gerade unglücklich. Kann man vielleicht einfach ein bisschen mehr Licht da drauf geben? Einfach mal Licht anmachen, Leuchtstoffröhren wollen leben. Okay. Ich habe hier zwei Boards. Und das Schöne ist, ich habe gerade erzählt, ich habe ein FPGA-Board, das hat mich jetzt 100 Euro gekostet. Diese FPGA-Boards, die haben mich keine 20 Euro gekostet. Das ist ein etwas kleinerer FPGA, nicht 22.000 Logikeinheiten, sondern 4.000 Einheiten. Aber da mein Prozessor weniger als 1.000 Einheiten groß ist, passt der locker da rein. Und das ist also das eine Board, dieses blaue Ding hier. Das kriegt man eben halt beliebig bei eBay oder sowas für sehr wenig Geld. Da oben steckt noch eine grüne Platine drauf, die ich selber entwickelt habe, um noch ein bisschen Speicher dran zu tüddeln an die Platine und einen vernünftigen Anschluss zu haben für einen seriellen Port. So rechts sieht man schon eine Grußbotschaft. Die kommt von diesem Board. Da habe ich den Prozessor hineinsynthetisiert. Ein kleines System, noch mit ein bisschen Arbeitsspeicher und insbesondere auch einen kleinen, würde ich sagen, einer kleinen Einheit, die VGA-Signale generieren kann. Das heißt, wenn der Monitor aufwacht, sieht man, ich habe ein C-Programm drauf laufen, welches fprint ausführen kann und es tatsächlich auch auf einem Bildschirm erscheint, weil in dieses Ding passt sogar noch ein kleiner VGA-Controller rein. Und dieses Programm gibt gleichzeitig auch noch die das, was es rausschreibt, über die serielle Schnittstelle aus. Und was die serielle Schnittstelle mir ausgibt, ja gut, das sehe ich halt hier in diesem Bereich. So. Also im Endeffekt, der Prozessor funktioniert, führt Programme aus, das ist einfach ein stinknormales C-Programm, wunderbar. Und was kann ich sonst noch zeigen? An diesem, lasse ich mal das Bild nochmal sichtbar. Hier sieht man eine kleine RGB-Matrix. Das sind 8x8 RGB-Pixel. Die leuchten jetzt gerade einfach meinen Standardwert. Das heißt für mich einfach nur, ist Strom dran, wenn man so will, und läuft. Wie kann ich mit dieser FPGA-Platine jetzt was anstellen, wo mein Design drin läuft? Da ist also kein VGA-Controller drin. Da ist dieser RGB-Controller drin für LEDs. Da ist auch ein serieller Port dran und da läuft jetzt gerade ein kleines Programm, welches auf Kommandos wartet, die ich über serielle Schnittstelle heranreiche. Und dafür habe ich mir eine ganz grausame GUI geschrieben, die jetzt über serielle Schnittstelle mit diesem Board jetzt redet. Und ich kann zum Beispiel sagen, ab Adresse 1024 bitte 1024 Bytes lesen. Dann rödelt das jetzt ein bisschen und über die unglaublich schnelle serielle Schnittstelle kommen jetzt ganz viele Einsen raus. Das liegt einfach daran, dass dieser Speicher, wenn nichts reingeschrieben ist, auf 1 initialisiert wird. Das hätte jetzt auch alles Nullen sein können. Ich kann da was reinschreiben. Ich habe hier eine kleine TXT-Datei an prominenter Stelle geschrieben. Die kann ich jetzt in den Speicher hineinschreiben. So, und dann sieht man, ja, ich kann in diesen Speicher was reinschreiben. This is a short text. Nothing exciting, la 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 la. Also das scheint zu funktionieren. Übrigens, der Bootloader, der jetzt gerade auf der seriellen Schnittstelle jetzt auf Kommandos wartet, den kann ich mir natürlich auch anzeigen lassen. Der liegt ab Adresse 0. Ja, und das sind jetzt einfach RISC-V-Befehle, die jetzt hier natürlich einfach in hexadezimaler Darstellung jetzt als Zeichenmüll hier gedeutet werden, weil es kein Text ist. So, da sollte ich jetzt bitte nichts hineinschreiben, weil dann natürlich dieses Programm abstürzt. So, also wieder zurück zu 1024. Ich kann dort nicht nur Text reinladen, sondern ich kann hier eben halt auch Programme reinladen. Also dieses Test-RGB-Bin, das ist jetzt wieder ein C geschriebenes, kompiliertes Programm nach RISC-V, welches ich in den Speicher schreiben kann. Zack. Na, wenn ich nach oben scrolle, dann sieht man auch, okay, das ist wieder das Programm. Und dann kann ich sagen Call Address, dann fängt es an zu leuchten. Ich weiß nicht, dann schalte ich mal wieder um. Dann sieht man, hier läuft jetzt ein durch diesen Prozessor kontrolliertes Programm ab. Ja, sehr schön, blinkt halt. Mal kurz ein Reset auslösen. Ich möchte wieder einen Bootloader. Einfach, das ist nicht nur ein One-Trick-Pony, sondern das kann. Ja. So, Test RGB2. Schreibe ich das mal in den Speicher. Ah, das funktioniert. Hat natürlich nicht funktioniert. Ja, manchmal funktioniert der Reset nicht so richtig, wie ich mir das will. So, also machen wir das so. Das ist der Reset, der auf jeden Fall funktioniert. So. So, und weil das Java ist, ist es langsam. So. Also ich habe auch noch ein... Na, laden wir erstmal, dass wir sicher sind, dass es, dass die Kommunikation klappt. Kommunikation klappt wieder. Ja, weil sobald ich ein Programm anstoße, bin ich aus dem Bootloader raus. Ne? Also muss ich einmal resetten. Und wenn ich das jetzt ausführe, ja, dann kommt es eben halt zu einer anderen Ausgabe auf der RGB-Matrix. So. Gut. Mithin läuft. Ja. Okay. Und wie gesagt, das alles in sehr, sehr kleiner Form. Und da ist eben halt noch genügend Platz drin im FPGA, um wirklich interessante Sachen zu machen, wie irgendwelche Hash-Beschleuniger, wenn jemand Bitcoin minen will oder sowas in der Richtung. Das lohnt sich auf FPGAs inzwischen, glaube ich, nicht mehr. Bei Ethereum geht wohl noch. So, Zusammenfassung. Einfacher Prozessor, das ist wirklich das absolute Minimum, was man so braucht. Sehr klein, kompakt. Problem, derzeit nur ein ungeordneter Haufen von Testprogrammen habe ich dafür. Ne? Hardware läuft, Software ist wie immer das Problem. Wer da aufräumen will, gerne. Ja. Und vielleicht noch ein kurzer Ausblick, was bei RISC-V sonst noch passiert. Ich weiß nicht, wie liegen wir in der Zeit, vermutlich sehr schlecht. Ne? Ach, das geht ja sogar noch. So, RISC-V ist nicht nur etwas für Hobbyisten wie mich. Ich fand es einfach ganz gut, weil jetzt konnte ich einen Prozessor aus Spaß entwickeln und hatte auch schon die passende Toolchain dafür. Sehr nützlich. Was gibt es sonst noch? Es gibt ein ganz ähnliches Projekt von Clifford Wolf. Der hat auch einen RISC-V-Prozessor 32-bittig geschrieben, den Pico RV32, auch auf GitHub verfügbar. Was sind die Unterschiede? Ja, er hat es in Verilog geschrieben. Das ist eine andere Hardware-Beschreibungssprache oder eine Hardware-Simulationssprache, die sich auch synthetisieren lässt. Dieser Prozessor, der hat auch interessante konfigurierbare Features. Wenn man will, dass das Ding diese M-Erweiterung für Multiplikation und Division hat, kann man das dort einschalten. Dann wird der Prozessor ein bisschen größer, aber er kann auch schnell multiplizieren und schnell dividieren. Der unterstützt auch diese Compressed Instructions. Das kann ich mir alles zurecht konfigurieren. Das finde ich eigentlich sehr nett. Weiterhin ist Folgendes. Dieser Mensch verdient sein Geld damit, solche Hardware zu beschreiben. Der weiß in Anführungsstrichen, also weiß er, was er macht. Also nicht nur in Anführungsstrichen, er weiß, was er macht. So. Und er ist auch an sonstiger Stelle sehr aktiv, der Herr Clifford Wolf. Er hat nämlich eine Open Source Toolchain gebaut, um Verilog zu FPGA-Bitstreams umzuwandeln. Das heißt, zum Beispiel diese Bilder hier, die stammen aus Software von Altera. Das ist ein FPGA-Hersteller. Diese Software ist total closed source, hundertprozentig proprietär. Das ist eigentlich nicht, das ist schade. So. Und eine entsprechende Software, die Open Source ist, hat er geschrieben, hat er auch auf dem Chaos Communication Kongress einen Talk gegeben oder beim Easter Hack hat er auch einen sehr sehenswerten und empfehlenswerten Talk gegeben. Und sein Fokus ist auch, er möchte nicht nur wissen, dass es funktioniert, er möchte auch nach Möglichkeit formale Verifikation machen. Also testen ist schön und gut, aber wenn man irgendwie mit einem Satzsolver einen mathematischen Beweis hinbekommt, dass die Hardware funktionieren sollte, dann ist es ja noch besser. Und deswegen ist dieser RV32, also dieser Pico RV32, teilweise auch mit formaler Verifikation meines Wissens nach getestet. Das ist schön. Also wer was Schönes in VHDL zum Basteln haben will, der kann gerne TomSum benutzen. Das ist ja natürlich auch meine persönliche Spielwiese. Oder wer VHDL insgesamt lieber mag, wer Verilog lieber mag oder einen Kern, der schon viel von einigen Leuten eingesetzt und gut getestet worden ist, der kann PicoRV32 nehmen und auch von diesen konfigurierbaren Features profitieren. Also auch sehr empfehlenswert. Kommt teilweise auf den Geschmack an, ne, was man gerade haben will. Ja? Ach, die Folie ist da einfach doppelt reingerutscht. So, das ist auch ein Prozessor gewesen, der PicoRV32 für Mikrocontroller im Wesentlichen. Ja, aber wir wollen ja auch in Richtung ernsthaftige Prozessoren kommen. Und da hat Berkeley den sogenannten Rocket Chip Generator. Die haben eine eigene Hardware-Beschreibungssprache, die heißt Chisel. Das heißt Constructing Hardware in Scala Embedded Language. Die haben also Scala genommen und eine domänenspezifische Sprache oben drauf gepackt, um mit dem Komfort einer modernen Hardware-Beschreibungssprache solche komplexen CPUs zu basteln. Das heißt, die schreiben in ihrem Chisel, dann generieren sie Verilog und dieses Verilog kann man dann in ein FPGA packen oder in die Chipfabrik geben, wenn man so will. Und wenn ich aus Chisel was rausgeneriere, kriege ich auch einen Simulator in C. Also ich kriege auch einen Simulator für diese Hardware-Schaltung raus generiert. Das ist auch sehr schön. Mit diesem Chip-Generator kann ich zwei verschiedene Prozessorkerne generieren. Es gibt Rocket und es gibt Boom. So, was macht Rocket? Das ist ein skalarer In-Order-Prozessor. Also ein Befehl pro Takt, ein Befehl nach dem anderen. Skalar heißt einfach, jeder Takt wird ein Befehl hinterhergeschoben. Ich mache also jeden Takt einen Befehl fertig. Ja, also wenn ich 10 Megahertz getaktet bin, mache ich 10 Millionen Befehle in der Sekunde. Und in Order, wie gesagt, ein Befehl nach dem anderen. Der ist auch vergleichsweise kompakt, kann man auch wunderbar in FPGAs hinein synthetisieren, bringt trotzdem eine wirklich ziemlich robuste Performance. So, damit wäre es zum Beispiel, glaube ich mal, kein Problem, einen Prozessor herzustellen, der so den ersten Raspberry Pi in den Schatten stellt oder irgendwas in der Richtung. Ja. Ansonsten gibt es noch die Berkeley Out-of-Order-Machine, also Boom. Und da steht es ja drin, der ist Superskalar und Out-of-Order. Superskalar bedeutet, ich mache pro Takt nicht nur einen Befehl fertig, ich mache mehrere fertig. Ja, also das ist das, was man so beim Intel Core i5, i7 hat oder beim AMD Ryzen. Die können 4 bis 5 Befehle pro Takt fertigstellen. Das heißt, bei 10 MHz Takt kann ich bis zu 50 Millionen Instruktionen abarbeiten. Das ist schon eine Hausnummer. Macht die Maschine deutlich komplexer. Sehr schwierig. Sehr schwierig auch zu testen, dass es fehlerfrei funktioniert. Und immer wieder, jetzt hat gerade irgendwie Intel ein Upsi aktuell im Skylake-Prozessor, dass mit Hyper-Threading zusammen man unter sehr seltsamen Situationen da undefinierbare Ergebnisse irgendwie rauskommen. Ja, das fixen die dann später durch einen BIOS-Patch im Wesentlichen, indem da der Microcode nachgeladen wird in dem Prozessor. Ne? Also die haben dafür einen Fix, aber das ist denen auf jeden Fall erstmal durch das initiale Testen durchgegangen. Warum? Die Maschine ist wieder sehr, sehr komplex. Also in Order bleibt man eigentlich immer, wenn man klein bleiben will, out of order macht man, wenn man auf Performance loslegen will. Und auch die Berkeley Out-of-Order-Machine kann man synthetisieren, kann man sogar konfigurieren, bin ich zweifach Superskalar, will ich dreifach Superskalar werden und man dürfte diesen Prozessor dann auch wirklich in die Chipfabrik hineintragen und den herstellen. Das ist schön. So, also es gibt noch viele weitere RISC-V-Designs. Einige oder viele davon sind sogar frei verfügbar. Ist einfach ein sehr dankbarer Befehlssatz, der ist relativ einfach zu implementieren. Aber eins fehlt uns ja noch. Eigentlich, wir möchten doch fertige Chips haben. Ich meine, für den Otto-Normalverbraucher, der bei Aldi einen PC aus dem Regal zieht oder sowas, der möchte ja irgendwann ja auch mal etwas Handfestes haben und nicht irgendwie einen Open-Source-Prozessor als Quellcode herumfliegen haben. Ne? Also müssen wir irgendwann das entweder in einen FPGA hineinquetschen und den dann verkaufen oder wir müssen mal in eine Chipfabrik rein und mal mit einem fertigen Chip rauskommen. Also gibt es, das nennt sich dann Silicon Proven. Ein Design ist erst dann so richtig 100%ig erwachsen geworden, wenn man es mal in eine Chipfabrik reingeschubst hat und es dann funktionierend da herauskommt. So, gibt es das? Gibt es. Relativ frisch. Zum Beispiel, das ist das, ich möchte hier keine Produktwerbung machen. Ne? Ich habe diese dieses Board nicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht garantieren, dass dieses Board jetzt fantastisch ist, und ich kann auch nicht ausschließen, dass dieses Board jetzt auf dem Indianerfriedhof zusammengelötet worden ist, verflucht und bei Vollmond jetzt Leute umbringt oder sowas. Ja? Also das soll jetzt keine Verkaufsveranstaltung sein. Ne? Aber nur der Hinweis, es gibt jetzt zum Beispiel das High Five One, da ist hier, das ist ein RISC-V-Prozessor, und der ist eben halt vom Hardware-Layout her Arduino-kompatibel. Ja, und die bringen dann auch eine Arduino-IDE raus, da sind wir also wieder im Bereich von Mikrocontrollern unterwegs. Das ist das eine Board, kann man jetzt kaufen, wenn man will. Ansonsten hat Arduino auch das Arduino Sync, ich weiß nicht, das wird vermutlich italienisch sein, Arduino ist ja ein italienischer Betrieb. Ich weiß nicht, Schinke?
Cinque. Der Cinquecento.
Ja, wunderbar, ja. Oder im Französischen Cinq, irgendwas in der Richtung. Der ist auch angekündigt. Ich finde dieses Board so lustig. Warum? Hier ist der gleiche Prozessor drauf wie auf diesem Board. Ne? Ist der gleiche. Gleichzeitig ist auch noch drauf ein ESP32. Da sind zwei 32-Bit-CPU-Kerne drin von Tensilica. Die stellen auch Prozessorkerne her. Die sind auch so eine Art RISC. Die sind optimiert für solche Embedded-Geschichten. Da sind zwei CPU-Kerne drin, einfach damit man dort TCP-IP machen kann und WLAN betreiben kann. Ja? Dann hat man hier endlich den RISC-V-Prozessor, der kann IMAC, also Integer, Multiplikation, atomare Operation und die Compress, diese zwei Byte-Befehle, die besonders kompakt sind. Und dann haben die hier noch draufgepackt ein STM32. Das ist ein ARM-Prozessor. Das heißt, wir haben drauf ARM, Tensilica und RISC-V. Das heißt, die sind, das finde ich sehr sympathisch, sehr pragmatisch. Wozu benutzen sie diesen ARM-Prozessor hier? Ja, der dient einfach nur dazu, um von USB auf seriell zu kommen. Also auf diesem Board ist ein sogenannter FTDI-Chip da. Das ist ein spezialisierter Chip. Auf der einen Seite USB, auf der anderen Seite eben halt seriell. Seriell ist cool, weil das ist einfach und robust. Deswegen setzt man das auch heutzutage noch bei solchen Embedded-Geschichten ein. FTDI hat sich keine großartigen Freunde gemacht. Die haben ein Problem gehabt, dass deren Chips gefälscht werden, en masse. Ja, und dass denen ganz viel Geschäft durch die Lappen gegangen ist, durch diese ganzen Klonen. Deren Reaktionen darauf waren nicht ganz so geschickt, meiner Meinung nach. Die haben einen Treiber bei Windows Update veröffentlicht, der die Klons erkennt und dann so dekonfiguriert, dass sie nicht mehr funktionieren. Ja? Das heißt, wenn man da jetzt irgendwie so eine Beatmungsmaschine gehabt hätte im Krankenhaus, die über einen USB zu Seriellwandler funktioniert, mit so einem zufälligerweise geklonten Chip, naja, Exitus, ne? Also nicht so schön. Deswegen sucht man nach anderen Lösungen, und diese STM32-Chips, die sind so dermaßen billig, dass sie billiger sind als diese USB-zu-Seriell-Wandler, den kann man auch draufpacken, fertig. Ne? Andererseits bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieses Board wirklich funktioniert, weil hier sind ganz viele Komponenten nicht bestückt. Das könnte einfach nur ein mechanisches Muster sein, um in die Kamera gehalten zu werden. Auch macht mich ein bisschen misstrauisch, dass dieses Leitungsbündel, welches von der USB-Buchse zum ARM-Prozessor geht, exakt genauso liegt wie die entsprechende USB-Verbindung zum FTDI-Chip. Ich weiß nicht, es kann durchaus sein, dass man hier diese Pins so konfigurieren kann, dass man genau dort USB anlegen kann. Nein, geht nicht. Ja, aber auf jeden Fall, es kann sein, dass das nur ein Mockup ist. Ne? Aber diese Chips sind echt. Also der ESP32, der ist wirklich angekündigt, der E310 auch. Und der E310 ist auch ziemlich schnell. Ich glaube, der kann über 360 Megahertz. Ne? Und damit rennt man schon sehr viel in den Boden, was in dem Embedded-Bereich man sonst so unterm Weg so verbaut. Es gibt auch noch sehr offene Hardware. Auch hier, das ist ein DAI. Also das ist ein Halbleiterplättchen, wo ein RISC-V-Prozessor drauf ist. Der ist jetzt von der Universidad Industrial de Santander, also das ist aus Kolumbien. Also RISC-V wird im universitären Bereich gerne eingesetzt. Die haben wirklich mal den Chip gemacht. Und das ist sehr offene Hardware. Die haben wirklich alles selber designt. Wenn man so einen Chip herstellen will, dann kauft man häufig so Funktionseinheiten ein. Ah, ich brauche jetzt eine PLL. Ja, dann geht man hin und lizenziert sich eine PLL. Oh, ich brauche jetzt einen Operationsverstärker in meinem Chip. Dann lizenziere ich mir irgendwo einen Operationsverstärker, den kaufe ich mir ein. Problem ist, dann ist zwar mein Prozessor offen und frei und ich kann machen, was ich will, aber die ganze Peripherie drumherum auf meinem Silizium-Chip ist es auf einmal nicht mehr. Und diese Leute, die haben wirklich alles selber designt. Auch die Spannungsregler, auch die analoge Technik, die in so einem Chip auch noch drin steckt. Die sind also sehr offen. Und die arbeiten jetzt zusammen mit den Leuten, die diesen Chip hergestellt haben, den E310, um dort die ganzen proprietären Teile auch noch rauszubekommen. Da finden sich gerade die richtigen Leute, finde ich sehr spannend. Es gibt auch sehr geschlossene Hardware. RISC-V-mäßig. Also Nvidia, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, die machen Sachen. Also auch zum Beispiel Grafikkarten, ja, oder ich bin nicht Linus, ich kann jetzt unmöglich das aufgreifen. So, auf so einen Grafikprozessor, das sind heutzutage komplexe Systeme, das sind eigentlich Computer im Computer. Die können selber Programmcode abarbeiten. Die haben eigenen Speicher. Die kommunizieren nur über den PC-Express-Bus mit dem Rest des Systems, sind ansonsten sehr isoliert. Und um diesen Grafikprozessor zu steuern, braucht man selber wieder eingebettete Mikrocontroller, die zum Beispiel die Stromspargeschichten steuern oder die dafür sorgen, dass die Firmware auf die GPU geladen werden kann. Also in so einem heutigen Nvidia-Grafikkarte, da sind so 20 Mikrocontroller drin, die verschiedene Sachen machen. Und Nvidia hat bisher so ein eigenes Design verwendet, das heißt Falcon. Ja, und das ist ein komplett proprietärer Befehlssatz, ein komplett eigenes Design. Und die haben das Problem, dass deren Design am Ende ist. Die brauchen noch leistungsfähigere embeddete Mikroprozessoren für ihre Grafikbeschleuniger. Und die haben sich jetzt entschieden, statt Falcon weiterzuentwickeln, einfach einen RISC-V-Prozessor zu entwickeln. Und diesen eigenen RISC-V-Prozessor dann als Ersatz für Falcon. Also erst werden sie Falcon noch mit drin haben für Kompatibilität. Ich meine, wenn der Treiber schon 5 GB groß ist, oder ich weiß nicht, wie groß ist heutzutage so ein Nvidia-Treiber, mehrere hundert Megabyte, ne? Da ist ganz viel Legacy-Zeug drin. Die möchten auch weiterhin kompatibel bleiben in ihrem eigenen Treiber-Stack. Also Falcon bleibt mit an Bord erstmal, aber es gesellen sich demnächst noch RISC-V-Prozessoren dazu, von denen wir nichts haben. Ne? Die sind da eingebaut, hinterm Treiber schön versteckt, werden wir nie Zugriff drauf haben. Aber das ist eben halt die eine andere Seite. Auf der einen Seite kann RISC-V sehr offen sein vom Design her. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch sich entscheiden, sein Design nicht offen zu legen. So. RISC-V ist nicht nur gedacht für Mikrocontroller, keine Sorge, ich bin auch hier bald fertig. sondern ich möchte da vielleicht auch irgendwann mal ein echtes Betriebssystem laufen haben. Und für Linux, da wurde jetzt im Mai 2017 der Support für RISC-V 32-Bit und 64-Bit für den Upstream vorgeschlagen. Also wenn ich eine Memory Management Unit habe und bestimmte privilegierte Befehle implementiere und mich an bestimmte Standards halte, dann kann ich auf so einem Prozessor auch Linux starten. Zum Beispiel in der Referenzemulation, also die RISC-ISA-EMU, das ist einfach deren Simulator, unterstützt den aktuellen Standard, der aktuellen Erweiterungen, ist einfach ganz gut zur eigenen Verifikation. Es gibt auch ein QEMU-Modul für RISC-V, wenn ich ein komplettes System haben will. Und wie soll es anders sein? Es gibt eben halt auch einen JavaScript-Emulator, der im Browser läuft. Der ist leider ein bisschen veraltet. Der unterstützt nicht die aktuelle Spezifikation, um dort Linux drauflaufen zu lassen. Aber das hier ist ein Screenshot aus genau dieser etwas veralteten Emulation, das läuft. Fazit. RISC-V finde ich wunderbar, wenn man eigene CPU-Designs auflegen will. Entweder als Hobbyist oder wenn ich tatsächlich mein Geld damit verdienen möchte. Weil mich hindert niemand daran. Ich muss da keine Verträge abschließen, um das zu dürfen. Das ist also eine große Freiheit. Auch ist der Befehlssatz vergleichsweise sauber, relativ einfach. Ich kann auch kleine Prozessoren damit bauen. Kommerzielle Designs kommen jetzt auf den Markt im Bereich der Mikrocontroller. Kann man also kaufen, wenn man will. Später stehen vermutlich komplette Linux System on a Chips an. Ja, also unter lowrisk.org, da wird derzeit ein Design entwickelt, welches so auf dem Niveau eines Raspberry Pis dann wäre. Also welches Linux ausführt, welches auch ordentliche Rechenleistung hat. Das klingt ganz spannend. Ob ich RISC-V später in Notebooks sehen werde oder in Desktops oder Servern, technisch spricht da nichts dagegen. Ja? Also es ist eigentlich egal, wie der Befehlssatz ist. Ich kann eigentlich aus fast jedem Befehlssatz eine gute Performance rauskriegen. x86 demonstriert das. Ne? Ist total Kraut und Rüben, aber trotzdem, wenn ich entsprechend investiere, sehr schnell. Daran liegt es also nicht. Die Frage ist einfach, wird sich jemand finden, der das Risiko trägt, einen RISC-V-Prozessor im Desktop-Markt zu positionieren oder für Server? Das ist keine Frage der Technik. Ja, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich. Fragen? Ich glaube, ich habe übrigens mehrfach ans Mikrofon gefasst oder sowas.
Da war ja vorhin von Berkeley diese Vereinigung Foundation.
Ja, ich drücke mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ungeschickt aus, aber für RISC-V Befehlssatz hat sich ja da eine Vereinigung zusammengefunden, wo auch große Namen auftauchen.
Ja.
Die das Spiel, was heute gilt, also so wie das mit dem x86-Chipsatz beschrieben wurde, mitspielen, aber auch beim RISC-V-Befehlssatz mit dabei sind. Also das deutet ja eigentlich darauf hin, dass sie vielleicht auch irgendwie so eine freie Plattform haben wollen, wo die in Zukunft dann vielleicht anders arbeiten können. Ne?
Also ich sag mal so, ich kann mir gut vorstellen, warum Nvidia an Bord ist. Zum Beispiel Nvidia, die wollten einen x86-Prozessor herstellen, deren Denver-Projekt. Mussten sie umbasteln auf ARM und ist jetzt in den Tegras drin, in einigen Tegras drin. Die bekamen die Lizenz nicht. Also die brauchen in Anführungsstrichen, die hätten es ganz gerne, einen weiteren Befehlssatz als Option zur Verfügung zu haben, hätten sie natürlich auch, wenn sie nicht in der RISC-V Foundation Mitglied sind. Also ich muss nicht Mitglied der RISC-V Foundation sein, um das einsetzen zu dürfen.
Aber im Grunde geht es um Standard, den alle benutzen können, wo keiner die Finger drauf hat.
Also genau, oder prima, wo eine Organisation den Standard setzt, die offen ist. Also es ist ja nicht so, dass RISC-V jetzt es soll ja nicht wuchern, es soll nicht auseinanderlaufen. Deswegen gibt es die RISC-V Foundation, aber diese RISC-V Foundation ist eben halt weitgehend unabhängig von den Einzelinteressen ihrer Mitglieder, sondern das wird eben halt kanalisiert. Und deswegen, x86 ist teilweise so grausam geworden, einfach weil nur ein einziger Stakeholder da mitentwickelt oder zwei Stakeholder, die sich dann auch noch nicht mal so richtig grün waren. Indem ich das in eine Foundation hineinnehme, an der mehrere teilnehmen, habe ich vielleicht die Hoffnung, dass da nicht so Einzelinteressen den Befehlssatz verfuschen.
Danke. Hilft es, dass ARM jetzt gerade so, also als RISC-Architektur gerade so extremen Zuspruch hat, also dass man auch in die vermeintlich für x86 oder x86 vorbehaltenen Gefilde jetzt mehr und mehr ARM-Prozessoren sieht? ARM-Notebooks sind jetzt ein Thema, ARM-Server sind ein Thema, Microsoft sagt, ja, ja, machen wir.
Ich glaube weniger, dass es damit zu tun hat, dass jetzt RISC-V wird nicht unbedingt dadurch sexier, weil ARM jetzt verbreitet ist. Meiner Meinung nach. RISC-Befehlssätze haben eh gewonnen. Ja, also wenn ich einen x86-Prozessor heutzutage mir angucke, die dekodieren diesen x86-Unsinn intern in RISC-Befehlssätze. Also technisch ist der Zug eh in Richtung RISC abgefahren. So. RISC-V ist deswegen interessant für Player eben halt, weil es, ich kann es mir nur erklären wegen der Offenheit. Und wir wissen jetzt seit über 30 Jahren, dass RISC funktioniert. Beantworte erst die Frage, ich bin nicht ganz sicher.
Ja, also das ist nicht unbedingt ein Vorteil, nur weil jetzt ARM ist.
Genau, ich würde eher sagen, ARM hilft, weil es demonstriert, dass es auch was anderes als Windows sein darf. Ne? Android ist einfach riesengroß geworden, zum Beispiel. Oder iOS ist auch ein Riesengeschäft. Das heißt, ich würde das eher an diesem Umbruch sehen, dass wir von Windows Desktop weggehen hin zu mobilen Geräten, wo die Karten neu gemischt worden sind.
Du sagtest eben, dass man Bugs in der CPU per BIOS-Update fixen kann. Liegt da irgendwo noch ein FPGA-Layer in dem Decoder oder wie machen die das?
Eine gute Frage. Ich habe ja erzählt von dieser Steuereinheit, die ich in meinem Prozessor drin habe. Bei mir ist die fest verdrahtet. Bei vielen anderen Prozessoren gibt es so etwas wie ein sogenanntes Microcode. Das sind Anweisungen an den Prozessor, wie ich bestimmte andere Anweisungen behandeln soll. Also wenn die Anweisung so dermaßen kompliziert ist, dass ich es nicht in Hardware machen will, dann packe ich noch ein ROM in den Prozessor und da sind so so Art Programme, die beschreiben, wie ich meine Befehle abarbeite. Und was Intel da patcht und AMD auch ist, die haben das nicht nur als ROM, sondern die haben auch noch ein bisschen SRAM mit drin, um Teile des ROMs zu überschreiben. Wenn denen also in deren Mikrocode ein Fehler unterlaufen ist, also das ist ja genau die Anweisung, wie der Prozessor funktionieren soll, dann können die das teilweise patchen. Das kann teilweise vollkommen harmlos sein, dass ich zum Beispiel keinen Performanceverlust habe. Manchmal kann es auch sein, dass ich den Mikrocode so um die Bugs herumschreiben muss, dass ich vielleicht ein paar Taktzyklen verliere, irgendwas in der Richtung. Aber das schlägt heutzutage normalerweise nicht ins Gewicht. Ja, also viele Fehler lassen sich heutzutage patchen. Und das BIOS muss das bei jedem Systemstart neu in den Prozessor hineinschreiben. Also wenn ich den Prozessor einschalte, hat er nur den Microcode aus dem ROM und das UE für das BIOS würde diesen Microcode dann patchen oder Windows macht es oder Linux macht es. Wenn man den Linux-Systemstart betrachtet, dann gibt es relativ früh eine Einschaltmeldung, dass dass der Microcode geupdatet worden ist. Unter Debian sind das diese Linux, gibt es ein Paket für Firmware. Und in diesem Firmware-Paket ist teilweise auch Microcode drin für x86-Prozessoren, um da die übelsten Fehler zu beheben. Ja. Klärt das die Frage? Okay.
Du hattest vorhin Low-Risk erwähnt als Projekt. Weißt du da Näheres, wie viel RAM da mit denen verfügbar wäre? Weil du sagtest ja, das wäre ja ein System-on-Chip, vielleicht mit einem Raspberry Pi.
Also mein Verständnis des Projektes ist, dass sie versuchen, einen SoC, der Linux bootet, zu entwickeln, der offen ist. Der Raspberry Pi ist, was die Software angeht, ziemlich offen, was die Hardware angeht, nicht so offen. Weil die Dokumentation nicht offen liegt und weil dort ganz viel binäre Blobs geladen werden, bevor der Raspberry Pi tatsächlich bootfähig ist, solche Sachen. Das würde man gerne vermeiden. Mein Verständnis ist nicht, dass Low Risk jetzt da direkt Speicher reinpackt, sondern den Speicher wird man dann, wenn es so ein klassischer SoC ist, à la Raspberry Pi, extern anflanschen. Ja, man packt einfach noch einen DDR-Speicherchip da dran oder sowas. Ja. Das ist eben mal anders als viele Embedded-Prozessoren, wo ein paar Kilobyte Arbeitsspeicher noch mit an Bord sind.
Da gibt es ja noch andere Elemente. GPU, UART jetzt für Serielle oder eine VBA-Geschichte. Gibt sowas auch Open Source oder kommt das jetzt aus dem Portfolio des von der Software, die du da verwendest?
Okay, nee. Also ich habe mir große Mühe gegeben, nichts von dieser proprietären Software. Also dieser VGA-Controller ist selbst geschrieben, die serielle Schnittstelle ist selbst geschrieben, Speichercontroller selbst geschrieben, etc. etc. Einfach weil ich auch will, dass mein Design auf den FPGAs aller Hersteller läuft. Ich kann in diese FPGAs auch fertige Module übernehmen, die der Hersteller mir schon bereitgestellt hat. Dann kette ich mich an diese Toolchain und an bestimmte FPGAs. Mag ich nicht so recht. Wenn man das ausdehnt, zum Beispiel auf das, was Low Risk später machen will. CPUs ist ja jetzt in Anführungsstrichen gelöst, hat man offene Designs. So richtig leistungsfähige Grafikbeschleuniger findet man als offenes Design derzeit eher schlecht. So ein einfaches, ach, das läuft die ganze Zeit und irritiert das Publikum, ne? Okay. Gut. So richtig gute 3D-Beschleuniger haben wir derzeit im Open-Source-Bereich meines Wissens nach nicht. So einfache 2D-Geschichten wie ein bisschen Text anzeigen oder sogar auch ein Bitmap-Display, auf dem ich X ausführen könnte oder später Wayland oder was auch immer. Das lässt sich relativ leicht realisieren. Dann würde man aber jetzt nicht erwarten, dass Doom draufläuft. Also das 93er Doom, ja, das 2015, 16 dann natürlich, schätze ich mal nicht. Aber es gibt viele offene Komponenten drumherum, Peripherie. Wenn man zum Beispiel, ich glaube, opencores.org, das ist eine Webseite, die sich genau solchen Open-Source-Komponenten widmet, die ich da nach verschiedenen Lizenzen, GPL, MIT, was auch immer, mir da zusammensuchen kann. Und die kann ich dann zum Beispiel in einem FPG einfach hineinsynthetisieren, wenn ich sie entsprechend verbinde und wenn sie kompatibel zueinander sind. Es gibt viele offene Hardware, die man nutzen kann, oder man schreibt es halt selbst. Und für einfache Komponenten kann man das einfach machen.
Aber das wäre für Linux System on a Chip wirklich noch der Knackpunkt.
Ja, ja. Das Schlimme ist wirklich, Embedded-Grafik ist höchst proprietär. Von ARM gibt es Mali, Qualcomm hat Adreno, dann gibt es noch Vivante. Das sind alles so Grafikarchitekturen, die man lizenzieren muss, wo man noch nicht mal Dokumentation kriegt, um eigenen Treiber zu schreiben. Also wenn ich zum Beispiel irgendein Raspberry Pi ähnliches Board habe mit Mali-Grafik drauf, dann bin ich gekniffen, weil es gibt diesen Treiber nur als Closed Source, die Dokumentation ist nicht offen und deswegen muss ich irgendeinen Gammelkernel von vor 2 Jahren fahren, wo dieser proprietäre Kram reingepatcht ist. Das ist alles sehr unzufriedenstellend und ich hoffe, dass sich da in Zukunft was tut.
Es gibt eine Variation von Linux, die nennt sich, glaube ich, UC Linux oder ja. Micro C Linux. Hm? Und die soll auch ohne Floating Point Integers funktionieren. Mhm. Würde ein RISC-V-Prozessor mit UC Linux arbeiten? Oder?
Wenn UC Linux tatsächlich ohne Memory Management Unit auskommt. Und ich bin mir nicht sicher, ob wird Micro C Linux überhaupt noch gepflegt? Das
sagt halt nicht. Ist Mainline.
Ist Mainline inzwischen. Ja. Lustig. Ich sehe dann da jetzt kein prinzipielles Problem, aber vermutlich müsste man da noch sehr viel Hand anlegen, um jetzt wirklich den entsprechenden Port zu machen, weil man nicht auf den Linux-Port zurückgreifen kann, den es für RISC-V ja gibt, der aber eine MMU voraussetzt. Also vermutlich müsste man dann nochmal neu aufsetzen. Also ich würde im Wesentlichen, glaube ich, empfehlen, dann lieber die MMU standardgemäß nachzureichen, als an dem Kernel jetzt rumzudoktoren. Kommt drauf an, wo man gerade fit ist.
Wie ist der Geschwindigkeitszuwachs wenn man von einem FPGA, zum Beispiel dieses 100-Euro-Board, was du selbst hast, zu einem richtigen Chip geht? Also was kriegt man da, wenn man den Chip produziert, im Gegensatz zum FPGA?
Man kriegt, denke ich, mindestens so den Faktor 10 raus. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel dieser Prozessor, habe ich nicht erwähnt, auf diesem billigen Boards, der tickt derzeit mit 50 Megahertz. Den kann ich auch hochzwirbeln bis auf 70 Megahertz um den Dreh auf diesen billigen Boards. Aber dann ist so langsam auch Schicht im Schacht. Auf schnelleren, neueren Boards, die auch ein bisschen teurer sind, komme ich in den dreistelligen Bereich. Und zum Beispiel Pico RV32, das, was der Herr Wolf geschrieben hat, der hat das sehr gut durchoptimiert, wo auch auf Standard-FPGAs eher sowas wie 340 Megahertz erreicht. Ja? Das ist schon ziemlich gut. Aber wenn ich das gleiche Design nehmen würde und ich würde sagen, so hier, Spendierhosen an, ich gebe jetzt einen 6-stelligen Betrag aus, um diesen Chip fertigen zu lassen, dann könnte ich damit problemlos eben halt, schätze ich mal, auch in den Gigahertz-Bereich so vorstoßen. Ja. Und FPGAs sind, weil sie so flexibel sind, auch vergleichsweise groß. Da geht relativ viel Chipfläche für das Interconnect zum Beispiel drauf, um diese Verschaltung zu realisieren. Und ich nutze auch von jedem Logikblock nicht jede einzelne Funktion aus. Das heißt, ich habe da relativ viel totes Silizium dann später rumliegen. Also irgendwas wie, man kann, ich schätze das jetzt mal, 10-mal schneller werden bei Massenfertigung 10-mal niedrigeren Kosten, als wenn ich es in FPGA mache. Also das ist schon signifikant. Aber die Einstiegshürde ist das Problem bei ASICs. Also wenn ich kein FPGA mache, mache ich ein ASIC, also Application Specific Integrated Circuit. Dann muss ich wirklich mal mit TSMC reden, die auch für AMD und Nvidia herstellen. Oder mit Global Foundries muss ich reden, also diese Auftragsfertiger. Die lassen sich das alles gut bezahlen und das ist wirklich schweineteuer. Und es ist umso teurer, je moderner der Fertigungsnode ist. Also wenn ich irgendwie so einen irgendeinen abgelegten 180-Nanometer-Prozess fahren will, der ist relativ günstig zu haben. Wenn ich aber State-of-the-Art 16-Nanometer FinFET-Technologie haben will, dann kostet mich alleine der Maskensatz schon pro Maske mehr als 1 Million. Und ich brauche irgendwas wie 30 Masken. Ja, also muss man jetzt mal schultern. Also da strickt man lange dran, um das Geld wieder reinzuhaben. Das lohnt sich nur für die Massenfertigung. Deswegen sind FPGAs eben halt so die erste Wahl zum Prototypen oder auch für Kleinserien.
Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wie ist ungefähr so die Arbeitsspeicherbandbreite bei so FPGAs? So was Billiges, wie du da das hast?
Ich habe hier auf diesem Board draufgetüttelt noch auf einen kleinen SRAM statischen Speicherchip. Den ich jetzt mit 50 MHz anfahre. Und der hat doch eine Zugriffszeit von 10 Nanosekunden. Das heißt, ich könnte den theoretisch auch mit 100 MHz anfahren. Ich kann mich verbürgen, dass ich eben halt jetzt mit dieser selbstdesignten Platine, ich meine, ich bin ein Softwaremensch, der mit FPGAs ein bisschen mit Hardware experimentiert und in KiCad mal eben kurz Platinen entwirft, ohne jetzt tiefes berufliches Wissen da haben, und das verträgt schon 50 Megahertz. Ich denke, wenn ich ein eigenes, schönes Platinenlayout mache, kriege ich problemlos auf so ein FPGA auch 200 Megahertz hin oder 300 Megahertz, um den Speicher anzubinden. Und dann kommt es nur noch darauf an, mit wie viel Bits, wie breit man den Buster wählt. Da ist noch...
Wenn man eine FPGA-Architektur weiter geht, also Cyclone 5, hat man in der Regel Speichercontroller mit drauf für DDR-RAM. Hm. Ich glaube DDR3. Ja. Da werden allerdings die Platinen dann auch extrem komplex. Also man muss halt die Signale dann mit den Signallaufzeiten hinkriegen, mit der Dämpfung und so weiter. Das ist nicht so ganz einfach.
Das Problem, was man dann hat, man ist halt Hardware gebunden. Also man hat halt keinen freien Block mehr, was man ja mit seinem irgendwie Open Source Core eigentlich erzeugen möchte, sondern man muss die proprietären Transceiver auf der FPGA-Hardware benutzen. Das ist so ein bisschen schwierig. Genau.
Aber was man auf jeden Fall hinbekommt, auch so mit billigen FPGAs, und dafür gibt es Open Source Controller, so ganz klassisches SD-RAM oder sowas. Ja, welches so PC100 SD-RAM. Das kann man direkt in die Logik des FPGAs hineinsynthetisieren, benutzt dabei keine proprietären Hardwareblöcke, die sonst noch im FPGA herumschwirren könnten. Also man würde es mit FPGAs hinbekommen, ein benutzbares Desktop-System hinzubekommen. Ja, also kommt drauf an, wie man benutzbar halt definiert. Manche Leute finden ja auch so ein 486er mit Windows 3.1 ganz benutzbar. Ne? Also sowas müsste auf jeden Fall realisierbar sein. Ne? Alles darüber hinaus, was so in Richtung moderne Linux-SoCs kommt, so was in Handys so drin steckt oder sowas, da wird man mit FPGAs sich ein bisschen schwerer tun. Ja. Oder man muss eben halt die Kosten tragen. Ja, weil so richtig große FPGAs, die so richtig schnell sind, die kosten dann teilweise auch schon mal 1.000 Euro das Stück oder sowas. Ja, das setzen dann Firmen wie AMD und Intel ein, um schon mal Teile ihrer neuen Prozessoren durchzutesten oder sowas. Ja. Das ist dann aber nichts für den Massenmarkt. Saalmikrofon.
Wie sieht es denn mit der Abdeckung des Source Codes aus im Distributionsumfang bezüglich der Architektur?
Ich meine, es gibt im Debian-Umfeld einen beginnenden, in frühen Stadien steckenden Port auf RISC-V, wo dann das Ziel ist, auch alle offiziellen Debian-Pakete auch nach RISC-V zu kompilieren und dann verfügbar zu haben einfach. Also so ähnlich, wie man es für die ARM-Architektur auch hat. Das ist aber noch nicht abgeschlossen.
Klar. Aber so prozentual, so am Gesamtumfang, gibt es da schon irgendwie, hast du da Zahlenwerte auf dem Schirm?
Nein, ich müsste da lügen. Ich meine, ein Großteil der Debian-Basispakete ließen sich einfach so durch den RISC-V-GCC durchjagen und es funktioniert einfach. Aber im Großteil meine ich mehr als 50% und dann wären wir ja schon bei vierstelligen Anzahlen von Paketen, die prinzipiell schon verfügbar wären. Aber so richtig spannend wird es, wenn RISC-V wirklich upstream im Kernel angekommen ist. Jetzt, wo die Spezifikation auch stabil ist. Also es gibt ja nicht nur RISC-V, den Befehlssatz, sondern es gibt auch RISC-V, eine weitere Spezifikation, wie das drumherum aussieht. Also wie funktioniert die Memory Management Unit? Wie funktioniert der Interrupt Controller? Wo fängt die CPU an, Code auszuführen nach dem Reset und solche Sachen? Welche Exceptions kennt die CPU? Das ist die sogenannte Privileged API-Spec. Die gibt es bei RISC-V auch. Wird jetzt so langsam mal final gemacht. Jetzt ist sie im Stand, eingefroren zu werden. Und wenn es dann eingefroren ist, dann kann man endlich mal einen echten Linux-Port machen, der dann auch nicht nur experimentell ist. Aber das geht mit relativ gutem Fortschritt voran.
Und noch ein bisschen off-topic. Ich meine, die Power-PC-Architektur wird doch in letzter Zeit auch wieder irgendwie ist im Kommen.
Es gibt Open
Power. Wie siehst du da die Tendenzen?
Ja, also viele Serverhersteller sind es einfach leid, oder deren Kunden sind es leid, dass sie jetzt seit vielen Jahren eigentlich nur die Möglichkeit hatten, sich Intel Xeons zu kaufen. Weil Intel den Markt im Wesentlichen für Serverprozessoren derzeit mit weit über 90% eben halt bedient, fast ein Monopol dort hat. Und IBM versucht jetzt, ich glaube, es heißt Open Power, ein Gremium zu etablieren, an dem auch wieder Firmen wie Nvidia dabei sind, um eine Alternative aufzuzeigen. Aber das ist meines Wissens nach nicht offen in dem Sinne, dass ich jetzt lustig eigene Power-Prozessoren bauen darf. Darum geht es eher, das ist so eine Art technische Marketing-Initiative, um der Übermacht von Intel was entgegenzustellen.
Ich meine, gerade in Sachen offene BIOS soll die Architektur irgendwie Vorteile haben, das dann umzusetzen.
Ich glaube, die benutzen Coreboot oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher.
Also von der Performance her scheint das auch schon ganz konkurrenzfähig, möchte ich nicht sagen, aber ich meine, ich hätte schon ein paar bezahlbare, größere Serverboards.
Also Powerprozessoren von IBM, die verdienen ihren Namen durchaus. Also IBM, deren Prozessoren können sich von der Performance her, je nachdem für welchen Einsatzzweck, messen mit dem, was auch im x86-Bereich so üblich ist. Die Frage war eher, was sind die Plattformkosten drumherum? Ja, wenn ich irgendwie nur einen IBM-Prozessor kaufen kann, indem ich einen IBM-Server mir kaufe, dann sind die Kosten eben halt höher, als wenn ich jetzt irgendwie zum nächsten Plastikhändler gehe, so Dell oder sowas, die einfach aufgrund des Skaleneffektes ganz andere Preise machen. Und daran scheitert es sehr. Oder eben halt, es gibt tatsächlich viele Anwendungen, die nur für x86 existieren. Und da bleibt es natürlich eh schwer, für jede andere Architektur dort einen Fuß in die Tür zu kriegen, solange es dort keinen richtigen Port gibt. Gerne. Das.
Das ist hier keine Frage, sondern ein Update zu der vorherigen Frage, wie weit da der Debian-Port von RISC-V-Paketen ist. Mhm. Der Autor hat 2017 dazu gepostet, dass er damit angefangen hat und in seinem veröffentlichten Browser sind einige hundert Pakete drin. Zum Vergleich, Debian hat über 20.000 Pakete. Er hat vor ein paar Jahren angefangen, also ja, man bewegt sich halt eben irgendwo hin.
Ja, genau. Und er wartet im Wesentlichen darauf, dass auch diese um RISC-V herumliegende Systemarchitektur auch noch, wir sagen, echt fest wird. Also dass es echt eingefroren wird und dass es dann stabil bleibt. Also der Befehlssatz selber ist es, aber wie gesagt, man braucht noch ein bisschen Spezifikation drumherum, um wirklich ein funktionsfähiges, standardisiertes Gesamtsystem zu haben. Ja, und das ist das, was jetzt vorrangig bei RISC-V passieren muss. Gut. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und verbleibe mit besten Wünschen und einen schönen Abend und man schaut sich.